Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem fußballfreien Abend im Hörsaal 1010, über dessen Besonderheit gleich noch etwas eingehender gesprochen werden wird. Natürlich wäre es meine Aufgabe als Sprecher des Frias-Direktoriums jetzt zu sagen, look who's in town and don't forget who brought him here, Hans-Ulrich Gumbrecht, invited by Frias. Und tatsächlich gehört das ja auch zu den Versprechungen, die wir vor einem Monat ein Stockwerk höher hier in der Aula abgegeben haben, dass Frias werde der Universität im Ganzen Geschenke bringen. Es werde sich nicht zurückziehen, es werde keine Elfenbeinturmartige Struktur sein, keine Universität in der Universität, kein abgeschotteter Organismus, sondern sie würden Gäste des Frias immer zugleich in der Universität erleben. Und wir würden versuchen, einen breiten Mehrwert für viele zu schaffen. Und dass Sie in so großer Zahl heute da sind, zeigt, dass Sie das Angebot jedenfalls anzunehmen bereit sind. So ist es gedacht und das ist ein wunderbares Zeichen für sich. Sie werden allein in dieser Woche noch zweimal die Gelegenheit haben, bedeutende Gäste des Frias, Namen, die jeder kennt, die man aber so ohne weiteres in Freiburg, deren Träger man so ohne weiteres und zu jeder Zeit in Freiburg nicht hätte erleben können, zu hören. Am Donnerstag spricht im Frankreich-Zentrum, aber als gegenwärtiger Guest-Fellow des Frias, Günter Oesterle aus Gießen, 20 Uhr. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Und am Freitagnachmittag dieser Woche, 16 Uhr, von der Stanford University, der Physik-Nobelpreisträger Douglas Osheroff, auf Einladung unserer School of Soft Matter Research, über Prozesse der Kreativität in den Naturwissenschaften und insbesondere in der Physik. Und heute eben Hans-Ulrich Gumbrecht, auf Einladung des Frias. Soweit, so gut, das könnte ein wunderbarer Beleg für unsere Attraktivität sein, wäre da nicht eine Passage in einem von Gumbrechts letzten Büchern, Diesseits der Hermeneutik, wir haben heute schon in einem Workshop darüber gesprochen, indem man auf Seite 13 unten liest, dort wo der Autor über eine Reihe neuerer Bücher aus verschiedenen Bereichen der Geisteswissenschaften spricht, die ihn selbst geprägt, beeinflusst, angeregt haben. Diese vielfältigen Affinitäten, lesen wir dort, konvergieren allerdings nicht in der Verheißung oder Androhung eines neuen geistigen Standpunkts oder eines neuen wissenschaftlichen Paradigmas. Schließlich möchte der Autor einräumen, dass es für ihn immer schwieriger geworden ist, sich ein von der Philosophie Martin Heideggers losgelöstes Bild von der eigenen Arbeit zu machen. Aber andererseits, so weiter Gumbrecht, wäre das letzte Etikett, das er, der Autor, sich anheften lassen möchte, die Bezeichnung Heideggerianer. Die Gründe, weshalb sich der Autor dagegen sträubt, sind nicht philosophischer Art. Als ich das las, vor wenigen Tagen wieder las, dämmerte mir, dass es noch andere Attraktivitäten geben mag, die hier im Spiel gewesen sein mögen, als bloß die Zukunftsversprechungen des Frias. Offenkundig andere, ältere Freiburger Prägungen eigenen Rechts. Und ich habe wohl gemerkt, als ich mit Gumbrecht telefoniert habe, dass die Erwähnung, dass er hier im Heidegger-Hörsaal sprechen werde, ihn endgültig für uns geködert hat. Also heute ist er hier im Hörsaal, der einmal der Hörsaal Martin Heideggers war. Wir freuen uns ganz außerordentlich darüber. Wie auch immer, mit Hans-Ulrich Gumbrecht, der eben vor einer Woche und einem Tag seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, der unlängst Ehrendoktor der Universität Greifswald geworden ist, begrüßen wir einen der großen Literatur- und Geisteswissenschaftler unserer Zeit auf der Höhe seiner Produktivität. Einen Wunderknaben, schon ganz früh, Hans-Ulrich Gumbrecht war mit 26 Jahren Professor, das muss man sich mal vorstellen, einer Zeit, als man Juniorprofessuren offenbar noch nicht erfunden musste, es ging auch anders. 1948 in Würzburg geboren, Studium als Stipendiat der Stiftung Maximilianeum in München, der Romanistik, der Germanistik, der Philosophie und der Soziologie in Deutschland, Spanien und Italien, Promotion in Konstanz, dann wie gesagt mit 26 Jahren Berufung auf die erste Professur an der Universität Bochum, später sehr wichtige Wirkungsstätte, Station seines Wirkens, die Universität Siegen, schließlich aber 1989 die sensationelle Berufung auf den Lehrstuhl für Komparatistik mit einer starken, natürlich romanistischen Komponente in Italienisch und Französisch, aber auch mit den denkbar weitesten Lizenzen zum interdisziplinären Ausgriff in weite Bereiche der Theoriegeschichte, Lehrstuhl für Komparatistik an der Stanford University. Das sind die äußeren Stationen einer Karriere, wie sie einflussreicher, anregender kaum zu denken war. Gumbrecht ist der Verfasser einer kaum mehr zu zählenden Menge von anregenden, für unsere Disziplinen wichtigen Büchern. Ich erwähne seit 1990 wirklich nur eine kleine Auswahl der wichtigsten. Eine Geschichte der spanischen Literatur in zwei Bänden, ein weit über 1000-seitiges Werk. Das zeigt, dass hier jemand weite Ausgriffe geht, der zugleich in seiner eigenen Disziplinarität aufs Allerfesteste verwurzelt ist. Ein Buch vom Leben und Sterben der großen Romanisten, das die Interessen für Fachgeschichte zeigt, die großen Romanistenfiguren des 20. Jahrhunderts. Übrigens unter Aussparung, unter bewusster Aussparung eines großen Romanisten der Freiburger Vergangenheit nachzeichnet. Ein auch methodisch ganz neue Wege gehendes Buch 1926, ein Jahr am Rand der Zeit, wo Gumbrecht Querschnitte durch ein Jahr liegt, das er in seiner ganzen Bedeutungsfülle in den diskursiven Linien, die dieses Jahr prägen, im Detail nachzeichnet. Studien zur Macht der Philologie über einen verborgenen Impuls im wissenschaftlichen Umgang mit Texten, dann der vorhin von mir schon beigezogene und von uns heute Nachmittag mit Herrn Gumbrecht in einem höchst anregenden Workshop, bei dem wir die Zeit um vieles überzogen haben, weil es so intensiv zuging, Diesseits der Hermeneutik über die Produktion von Präsenz. Dem folgte ein zunächst auf amerikanisch erschienenes, dann ins Deutsche übertragenes Buch Lob des Sports, ein Leitmotiv in Gumbrechts neuerem Denken und eine seiner großen Passionen, ganz ohne Zweifel. Zuletzt Dimensionen und Grenzen der Begriffsgeschichte. Und so könnte man lange fortfahren. Wir begrüßen einen der großen Anreger der geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen, freuen uns, lieber Sepp, dass du den Weg nach Freiburg gefunden hast und freuen uns jetzt auf einen Vortrag, der genau das richtige Maß an Rätselhaftigkeit, Geheimnis, Spannung mit sich trägt. Wird das 21. Jahrhundert ein aristotelisches sein? Wir von der School of Language and Literature des Frias haben das Thema schon deshalb begrüßt, weil es quasi einen Akt ausgleichender Gerechtigkeit darstellt. Wir haben den Homer vom Portal, den einen unserer beiden Freiburger Türhüter, wie Sie vielleicht wissen, zum Signier unserer Schule erkoren, den Aristoteles aber schnöde rechts liegen lassen. Es ist mehr als billig, dass Gumbrecht sich heute den anderen großen Freiburger Türhüter zum Thema nimmt und uns nun die Frage lösen wird, ob das 21. Jahrhundert ein aristotelisches sein werde. Schön, dass Sie da sind, vor allem aber, dass du jetzt zu uns sprichst. Wir können selbstverständlich im Anschluss an den Vortrag diskutieren. Dankeschön.
Lieber Werner, ich hoffe, zwischen 60 und dem letzten Jahr meines Lebens, wann immer das sein wird, der zu werden, als der du mich vorgestellt hast. Ich werde jedenfalls alles daran setzen. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass ich nach Freiburg eingeladen worden bin und dass Sie das Thema des Vortrags interessiert. Also Sie müssen schon zugeben, für jemand, das wissen Sie sonst, das wissen die meisten von Ihnen nicht, aber für jemand, der normalerweise keine Krawatten trägt, ist es ein großes und schweres Zeichen, heute eine Krawatte zu tragen. Aber das war ich der Freude darüber schuldig, dass das der Hörsaal von Martin Heidegger ist. Aber darüber werde ich gleich noch einiges sagen. Freiburg ist für mich eine Universität. Können Sie mich gut hören? Ich habe immer noch Austrian Airlines. Ich bin heute von Wien gekommen, irgendwie in den Ohren, und kann deswegen nicht kontrollieren, ob Sie mich gut hören können. Aber das geht. Okay. Freiburg ist eine Universität, die ich zuerst und mit bleibenden akademischen Folgen, nicht bleibenden persönlichen Folgen, aus der Perspektive einer Freundin wahrgenommen habe, die hier studierte und die ich zwischen 1968 und 1970 aus München auf den Freiburg besucht habe. Dabei und damals hatte ich immer den Eindruck, dass das geisteswissenschaftliche Leben in Freiburg viel interessanter und lebhafter war als das damals jedenfalls an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das hatte wohl sehr viel zu tun mit der Aura des großen Hugo Friedrich, in dessen Vorlesung mich meine Freundin mitnahm, obwohl sie gar keine Romanistin war, sondern Germanistin und Anglistin und Keltologin. Das wollte sie jedenfalls werden. Dieser Eindruck, dass in Freiburg viel mehr los war als in München, mag natürlich damit zusammengehangen haben, dass meine Freundin eine wesentlich pflichtbewusstere Studentin war als ich. Ich glaube, weil ich so wenig pflichtbewusst war, ging das so relativ schnell dann mit der Promotion. Jedenfalls habe ich mich in der Nachwirkung jener Jahre, deswegen sage ich also, ich kam damals nach Freiburg mit bleibenden Folgen, gewundert, dass die LMU München in der Exzellenzinitiative eher prämiert worden ist als Freiburg. Aber ich möchte es doch nicht versäumen, der Universität Freiburg zum schlussendlichen Erfolg und vor allem zum Frias zu gratulieren. Und ich darf Sie bitten, nochmal zu klopfen dafür. Das konnten ja die Frias-Verantwortlichen selber nicht vorschlagen. Später habe ich dann die Freiburger Romanisten meiner Zeit live kennengelernt. Zunächst als ein von Konstanz, das war meine Alma Mater, abgesandter Hiwi und später wissenschaftlicher Angestellter für ein DFG-Projekt, den Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. Ich habe den großen Erich Köhler und seine Bonhomie kennengelernt und dann Josef Jürth und Walter Bruno Berg und Wolfgang Reible und vor allem meinen mit allen Wassern der Wissenschaft, aber auch der Rhetorik gewaschenen, obwohl gewaschen passt vielleicht nicht so richtig, Freund Hans-Martin Gauger. Was es mir bedeutet, in einem Hörsaal sprechen zu dürfen, in dem Martin Heidegger gelehrt hat, habe ich schon angedeutet. Deswegen schwitze ich jetzt so sehr. Und lässt sich tatsächlich kaum in Worte fassen. Denn trotz aller unvermeidlichen Ambivalenzen, die einer meiner Generation, der in Deutschland geboren ist, gegenüber Heidegger nicht in einem normativen Sinn, aber in einem Sinn von Unvermeidlichkeit wohl haben muss, für mich ist Heidegger ohne Zweifel der größte, im Sinne von der inspirierteste Philosoph des 20. Jahrhunderts. Darüber brauchen wir aber nicht zu diskutieren. Und darüber hinaus bin ich, obwohl Literaturwissenschaftler, altmodisch genug, die Philosophie weiterhin, wenn man das so sagen kann, für die Königsdisziplin der Geisteswissenschaften zu halten. Heideggers historische Präsenz in Freiburg und in diesem Hörsaal hat mich dann dazu gebracht, ein persönliches Arbeitsprinzip zu durchbrechen, nämlich das Prinzip, nie den genau gleichen Vortrag zweimal zu geben. Mein Vortrag heute Abend, und ich spreche von Notizen und tue das immer, geht zurück, ist nicht identisch mit, aber geht zurück, auf einen Vortrag, den ich im April dieses Jahres in Marburg gehalten habe, zum 65. Geburtstag des bedeutenden Gräzisten Arbogast Schmidt. Ich habe dieses Prinzip durchbrochen, glauben Sie mir, es nicht aus Faulheit, ich habe darüber mit Herrn Frick geredet, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen deswegen, sondern weil ich überzeugt bin, dass dieser Vortrag oder zumindest das Thema dieses Vortrags richtig, und über das Wort richtig werde ich heute Abend noch reden, richtig ist für heute Abend, richtig ist für den Hörsaal Heideggers. Nicht so sehr, weil Arbogast Schmidt ein Schüler von Werner Beyerwaldes war, einem anderen bedeutenden Philosophen und Philosophiehistoriker aus Freiburg, sondern weil er die Frage verfolgt, dieser Vortrag, wird das 21. Jahrhundert ein aristotelisches sein? Diese Frage ist nicht eine heideggersche Frage durch den Stil der Formulierung oder durch die Perspektive auf das 21. Jahrhundert, sondern weil ich glaube, dass es keinen Anlass, ja philosophisch gesehen, gar keine Möglichkeit gäbe, diese Frage zu stellen, ohne auf der einen Seite Heideggers explizite Rückgriffe auf Aristoteles und ohne eine typologische Affinität zwischen Heideggers philosophischem Stil, zwischen zentralen Inhalten seiner Philosophie und der philosophischen Tradition, die wir aristotelisch nennen. Aber lassen Sie mich nun zunächst so prägnant als möglich sagen, was ich heute Abend nicht leisten werde und nicht leisten kann. Das ist ja bei so einem Thema, was nicht gerade ein typisch romanistisches Thema ist, schon notwendig. Es sind drei Dinge, für die ich mich nicht verantwortlich fühle. Ich werde erstens natürlich nicht versuchen, in eigenen Ansätzen, Analysen und Interpretationen mich zu versuchen an den Texten, den philosophischen Texten aus dem alten Griechenland. Ich verlasse mich dabei auf die nach meiner Meinung hervorragende Sekundärliteratur, so wie es dem ursprünglichen Anlass des Vortrags entsprach, vor allem aber nicht ausschließlich auf die Schriften von Arbogast Schmidt aus Marburg. Und das Experiment war für mich zu sehen, wie weit mein eigenes Denken sich von diesen Anregungen motivieren und vielleicht weiterbringen lassen konnte. Ich werde zweitens nicht versuchen, auch dazu gibt es eine bewundernswerte Forschungslage, irgendwelche neuen Thesen zur Aristoteles-Rezeption in Differenzierung hier vorzutragen. Vielmehr gehe ich, und das wäre sozusagen aus amerikanischer Perspektive History of Philosophy 101, also von der sehr elementaren Meinung aus, dass das Mittelalter, als wie Sie wissen, das Substantiv Philosophus synonym war mit Aristoteles, sagen einen quantitativen und in der Intensität Höhepunkt der Aristoteles-Rezeption darstellte und dass seither, vielleicht bis an die Schwelle des 21. Jahrhunderts, eigentlich diese Rezeption beständig nachgelassen hat. Natürlich wäre das zu differenzieren, aber ich denke, als Eingangshypothese kann man das vielleicht so stehen lassen. Drittens, und da muss ich dich enttäuschen, lieber Werner, werde ich nicht einmal in einem ernsthaften Sinn versuchen, eine Prognose zu entwickeln im Hinblick auf die Frage, wird das 21. Jahrhundert ein aristotelisches sein? Denn ich teile mit vielen anderen Intellektuellen eine auf unsere Gegenwart bezogene Skepsis gegenüber der Möglichkeit von Prognosen. Niklas Luhmann hat das einmal so beschrieben, wir sind heute nicht mehr imstande zu glauben, dass wir die Zukunft voraussehen können. Wir können uns nur dagegen versichern, und zwar indem wir eine Versicherung kaufen. Sie kennen das aus den Beobachtungen der Moderne. Wir können uns nur dagegen versichern, dass die Zukunft, von der wir hoffen, dass sie eintritt, nicht eintritt. Also ich habe noch keine Versicherung dafür gekauft, dass das 21. Jahrhundert kein aristotelisches wird, aber in dem Sinn möchte ich keine Prognose abgeben. Aber wie denn als Prognose kann man dann die Rhetorik meiner Titelfrage verstehen? Vielleicht, wenn Sie mir das erlauben, sozusagen im Sinn einer Empfehlung, dass ich versuche zu argumentieren, dass es gut für uns, die Geisteswissenschaftler und wer weiß, vielleicht für andere Menschen wäre, wenn das 21. Jahrhundert ein aristotelisches würde. Oder vielleicht im Sinn eines Optativs oder gar einer Utopie, dass ich mir wünsche und versuche, Sie zu überreden, sich das auch zu wünschen, dass das 21. Jahrhundert ein aristotelisches werde. Immerhin glaube ich, dass es schon in unserer Gegenwart Symptome gibt, die auf die Möglichkeit, nicht auf die Gewissheit einer solchen Zukunft verweisen. Aber bevor ich Sie noch weiter, in Spannung halte mit meiner Exordialtopic, lassen Sie mich nun sagen, was die Struktur meines Vortrags ist, das Menu, wie mit einer Computermetapher meine Studenten in Stanford sagen. Der Vortrag wird 5 Teile haben. Zuerst, selbstverständlich, werde ich versuchen, den Begriff des Aristotelischen zu beschreiben. Was meine ich, wenn ich sage, oder wenn ich frage, ob das 21. Jahrhundert ein aristotelisches werden könne? Und wie gesagt, werde ich mich dabei auf Vorarbeiten viel kompetenterer Philosophiehistoriker verlassen. Im zweiten Teil, und das ist schon eher mein eigener, werde ich aus 3 Perspektiven versuchen zu zeigen und zu belegen, wie sich die Neuzeit seit ihrem Beginn, seit der frühen Neuzeit, letztlich permanent und auf mehreren Ebenen immer weiter von der Intensität der Aristoteles-Rezeption des Mittelalters entfernt hat. Und diese 3 Ebenen, ich werde das dann näher beschreiben, heißen erstens Kulturkritik, zweitens Epistemologie und drittens und kurz möchte ich eingehen auf eine erst kürzlich eingetretene technologische Veränderung in den Arbeitsbedingungen der Geisteswissenschaftler, die, wie ich glaube, zunächst unsere Gegenwart zu einer noch weniger aristotelischen macht. Im dritten Teil, der kurz, aber vielleicht entscheidend ist, werde ich dann versuchen, die in dieser Darstellung der Neuzeit stets implizierte Kritik am Verlust der Aristoteles-Präsenz zu kondensieren und zu konturieren im Blick auf Heidegger. Also ich werde die Frage stellen, ohne dass Heidegger das je explizit formuliert hat, aber gibt es bei Heidegger sozusagen das Potenzial einer konturierten Kritik an diesem Aristoteles-Verlust? Teil 4 wird sich dann, wie schon angedeutet, auf Symptome in unserer Gegenwart konzentrieren, welche mir die Idee suggeriert haben, dass das 21. Jahrhundert vielleicht ein aristotelisches werden könnte. Und natürlich ist diese Reihe von Beispielen nicht anders gedacht als im Sinn von Denkanstößen. Ich nehme nicht in Anspruch, Ihnen so etwas wie eine kohärente Zukunftsvision oder gar eine Prognose vorzustellen. Abschließend, fünftens und sehr kurz, werde ich mich dann fragen, was wir, die Geisteswissenschaftler, vielleicht tun können, um die Zukunft aristotelischer, also wenigstens im Komparativ, zu machen. Wie gesagt, ich rede von Notizen und da lässt sich immer schwer voraussagen, auch an einem warmen Abend, wie lange das noch dauern wird. Ich nehme mal an, es dauert von jetzt an noch etwa 45 Minuten. An dieser Stelle mache ich immer einen Witz, der eigentlich nur ein Karlauer ist. Dem werden Sie auch ausgesetzt sein, weil es auch immer stimmt. Also wenn man Notizen hat, hängt die Länge des Vortrags natürlich von der Reaktion des Publikums ab. Also wenn Sie mich so freundlich wie jetzt ansehen und so als seien Sie interessiert, komme ich ins Reden und es dauert lange. Wenn Sie Ihre Gesichter sozusagen in Stein gießen und mich sehr ernst ansehen und so anfangen, so zu trommeln auf den Tischen vor Ihnen, wird es mir peinlich, ich überspringe einiges, es wird kürzer. Wie immer länger oder kürzer, die Verantwortung liegt jedenfalls ausschließlich bei Ihnen. Jetzt also zum ersten Teil, zu der Voraussetzung zum Begriff des Aristotelischen. Dazu 6 Bemerkungen, das ist natürlich eine offene Reihe, ich nehme nicht in Anspruch, diese Frage ausführlich oder gar exhaustiv zu beantworten. Sie wird nur soweit beantwortet, wie das für die Argumentation heute Abend nötig ist. Erstens. Denken ist Unterscheiden, heißt es bei Aristoteles. Und dieses Unterscheiden, und das ist der zentrale Punkt, dieses Unterscheiden ist offenbar nicht als ein Unterscheiden auf der semantischen Ebene gemeint, nicht gemeint als ein Unterscheiden auf der Ebene der Repräsentation, sondern es ist ein Unterscheiden der Dinge, oder vielleicht sollte man besser formulieren, an den Dingen, so wie sie sich uns als Ganze, das ist sehr wichtig, als Ganze im aristotelischen Sinn präsentieren. Also eine Unterscheidung an den Phänomenen. Denn das ist ja die ursprüngliche Bedeutung, das, was sich zeigt, des Begriffs Phänomen. Unterscheiden und denken, und das scheint Aristoteles wichtig zu sein, dass das, was wir Denken nennen, ein Unterscheiden in diesem Sinn ist. Unterscheiden und denken in diesem Sinn ist emphatisch, nicht mit Selbstreflexion, nicht mit Selbstbeobachtung verbunden, nicht notwendig mit Selbstreflexion verbunden. Ich denke, das ist in unserer Zeit wichtig, das zu betonen, weil man ja manchmal so als Geisteswissenschaftler automatisch immer noch sagt und dann die Komponente Selbstreflexivität. Die ist in diesem Begriff des Denkens bei Aristoteles nicht notwendig mitgedacht. Sie kann mitgedacht werden. Zweitens vermute ich mit Schmidt, dass wir diesen Akt des Unterscheidens als Urteil prädizieren können, ein Urteil nennen können, und zwar deshalb und in dem Sinn, dass Urteile letztlich voraussetzungslos und nicht induktiv oder deduktiv ableitbar sind. Also das heißt, dass Urteile gerade nicht auf der Fülle des Wissens oder auf der Fülle der Erfahrung beruhen, sondern auf der Kraft zum Urteil. Deswegen ist diese deutsche Formulierung Urteilskraft, Power of Judgment, gut. Also man muss sich entscheiden können in einem Moment. Immer mit dem Risiko, nicht das Richtige zu treffen. Und das ist genau das Kriterium des Urteils, darauf komme ich gleich noch zurück, seine Richtigkeit. Also die aristotelische These, wenn ich Aristoteles recht verstehe, das ist der zweite Punkt, heißt, dass Urteil nicht induktiv oder deduktiv abgeleitet werden kann, dass die stärkste Voraussetzung, die Kraft zum Urteil ist und dass das Ziel des Urteils, das Kriterium für seine Qualität, Richtigkeit heißt. Auf Richtigkeit, was das bedeuten könnte, komme ich noch zu sprechen. Natürlich impliziert dieser Begriff der Unterscheidung und des Denkens drittens eine Sicht der Phänomene als Einheit der Unterscheidung von Substanz und Form. Also besitzen hier natürlich den aristotelischen Zeichenbegriff des Symbolon und nicht den modernen Saussurianischen voraus. Das heißt, Phänomene sind präsent. Sie nehmen Raum ein und sie sind unseren Sinnen unmittelbar zugänglich. Also die ganze moderne und postmoderne Diskussion über die Unmöglichkeit der Referenz spielt in dem Sinn bei Aristoteles keine Rolle. Man kann zeigen, und das ist ein vierter Punkt, dass diese aristotelische Praxis des Denkens und des Unterscheidens kein Äquivalent der in der Moderne so zentralen Unterscheidung von Rationalität und Emotionalität kennt. Stimmungen zum Beispiel, das Thema liegt mir gerade am Herzen, aber ich werde darüber heute Abend nicht sprechen, Stimmungen zum Beispiel können genauso unterschieden werden wie Mineralien. Das scheint für Aristoteles keinen Unterschied zu machen. Das mag vielleicht schwerer sein, Stimmungen zu unterscheiden, aber da gibt es keinen epistemologischen oder gar ontologischen Unterschied. Stimmungen zum Beispiel können ebenso unterschieden werden wie Mineralien oder zum Beispiel wie verschiedene Typen sozialer Verpflichtung. Fünftens, und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es der entscheidende Punkt ist, aber der mich am meisten interessiert und auch am meisten interessiert an der Frage, könnte das 21. Jahrhundert ein aristotelisches sein? Fünftens gibt es bei Aristoteles verschiedene Hinweise darauf, wie sich die Richtigkeit des Urteils, wie sich die Richtigkeit des Urteils anzeigt. Also ganz offenbar nicht durch die Korrektheit einer deduktiven oder induktiven Anleitung. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, zum Beispiel sagt Aristoteles an einer Stelle, dass richtige Urteile begleitet sind von einer Intensität des Gefühls. Das mag Sie überraschen, aber Sie kennen das alle selbstreflexiv. Also wenn man für einen Moment die Gewissheit hat, das war eine gute Unterscheidung. Das ist eine interessante Unterscheidung. Und dann erlaubt man sich modern und postmodern oft nicht, das als hinreichendes Kriterium anzuerkennen. Zweitens und noch überraschender, sagt Aristoteles, dass richtige Urteile von Freude begleitet sind. Richtige Urteile sind von Freude begleitet und sich an diese Freude zu halten, sagt er, ist ein besseres Prinzip des Lebens als das Prinzip der Selbsterhaltung. Auch das scheint mir modern und postmodern sehr provokant. Und schließlich, auch das kennen Sie alle aus der eigenen Praxis des Denkens, schließlich sagt er, dass einem eine richtige Unterscheidung, das richtige Denken, immer das Gefühl gibt, dass man sie doch eigentlich schon vorher gekannt haben sollte. Also richtige Entscheidungen sind begleitet von dem Gefühl, dass sie doch eigentlich banal sind. Wie kann ich auch nur einen Tag gelebt haben, ohne diese Unterscheidung, ohne diese Wolte des Denkens für selbstverständlich gehalten zu haben? Also mir ist das sehr, sehr vertraut, dass man fast ein schlechtes Gewissen hat, dass man sich über diese Unterscheidung so gefreut hat, weil das doch eigentlich selbstverständlich sein muss. Wie kann ich das nicht schon vorher gedacht haben? Schließlich sechstens, und das ist natürlich eine offene Reihe, ich behaupte nicht, dass es nur sechs Merkmale des Denkens und des Unterscheidens bei Aristoteles gibt. Sechstens heißt es bei Aristoteles, soll uns das Denken und das Unterscheiden helfen, unser Potenzial zur Freiheit zu realisieren. Wir sind nach Aristoteles nicht frei geboren, wir haben nur ein Potenzial der Freiheit. Und Denken und Unterscheiden an den Phänomenen, soll uns helfen, dieses Potenzial zu realisieren. Allerdings ist vielleicht die Bedeutung dieses Kriteriums weniger vielversprechend, als man zunächst annimmt, denn der hier unterstellte Begriff der Freiheit ist gewiss nicht im historischen Sinn des Idealismus aufgeladen und differenziert. Freiheit ist ein Begriff, der bei Aristoteles im Gegensatz zu Abhängigkeit oder im Gegensatz von Sklaverei gebraucht wird. Also in diesem konkreten Sinn, und das ist dann doch wieder überraschend und vielleicht interessant, soll das Denken, das Unterscheiden helfen, uns frei zu machen. So, jetzt haben Sie den ersten und berichtenden Teil, den ersten von fünf, hinter sich. Ich komme zum zweiten Teil, der eher mein eigener ist. Wie, auf welchen Ebenen haben wir uns seit der frühen Neuzeit von dieser aristotelischen Form des Unterscheidens, des Denkens und letztlich des Lebens, das es immer impliziert, dass das letztlich auch eine Lebensform ist, entfernt. Wie gesagt, möchte ich hier drei Ebenen unterscheiden, Ihnen sozusagen drei kurze Geschichten erzählen. Einmal die Ebene der Kulturkritik, die nicht von dieser Entfernung berichtet, aber deren Geschichte ich für symptomatologisch interessant halte, im Hinblick auf dieses Dünnerwerden der Präsenz der aristotelischen Lebensform. Zweitens die Ebene der Epistemologiegeschichte. Das vielleicht wäre, wenn man das so sagen kann, der Grund für dieses Nachlassen der Intensität der Präsenz des aristotelischen Denkens. Und schließlich ganz kurz und drittens, das habe ich schon angedeutet, im Hinblick auf eine Veränderung der technologischen Bedingungen des geisteswissenschaftlichen Arbeitens. Zur Kulturkritik zunächst. Was ich Kulturkritik nenne und ich glaube, was man im Deutschen generell Kulturkritik nennt, ohne dass das häufig definiert wird, ist die Tradition einer anhaltenden Klage über den Verlust, über die Ausklammerung der physischen Aspekte des menschlichen Lebens. Eine Klage über den Verlust der Ausklammerung dessen, was man kartesianisch die res extense unseres Lebens nennen könnte. Diese Klage hat vielleicht nicht zufällig im 17. Jahrhundert eingesetzt, in dem Jahrhundert, in dem sich das Descartesche Cogito als Ontologie der menschlichen Existenz durchsetzte, als eine Ontologie der menschlichen Existenz, die die menschliche Existenz ausschließlich, das ist ja die Bedeutung von Cogito ergo sum, auf der Fähigkeit zum Denken, auf der Fähigkeit der Reflexion ansetzte. Wir haben heute in dem Workshop, den Herr Frick erwähnt hat, darüber schon geredet. Es ist wahr und ich fühle mich etwas schlecht, dass Descartes sehr oft bei mir zum Buhmann der Geschichte gerät. Vergessen Sie Descartes, Sie könnten auch Y oder X sagen. Ich weiß, dass das ist kein Vorschlag zu einer produktiven Descartes-Lektüre. Das ist sozusagen ein Argument, was der Typologie, der typologischen Konturierung bedarf. Also seit dem Moment, in dem die menschliche Ontologie sich wesentlich und ausschließlich auf das Bewusstsein bezieht, seit das die dominante intellektuelle Selbstreferenz der westlichen Kultur ist, und das heißt auch seit dem Moment, in dem das Subjekt-Objekt-Paradigma institutionalisiert ist, gibt es den Beginn von dem, was wir Kulturkritik nennen, als Klage über den Verlust jener Aspekte des menschlichen Lebens, die physisch im Sinn von körperlich, im Sinn von räumlich oder eben im kartesianischen Sinn res extense sind. Dagegen reagiert schon im 17. Jahrhundert ein früher Materialismus, wie etwa in Frankreich der Materialismus von Gassendi. Ein Materialismus, der sich dann im 18. Jahrhundert, denken Sie an Denis Diderot, zu einem Materialismus verstärkt, der sich obsessiv der Möglichkeit versichern möchte, dass die menschlichen Sinne immer noch einen adäquaten Eindruck, ein adäquates Bild von der Welt vermitteln können. Das sind diese Diskurs über die Blinden, über die Tauben und so weiter, das geht auch ein in die Salons, in die Kultur, in die Kunstkritik von Diderot, also dass man ein adäquates Bild der Welt erfassen kann. Für mich ist ein Höhepunkt dieses Diderotschen Materialismus sein Text Rêve d'Alembert, der Traum von d'Alembert, und es muss betont werden, wenn Sie den Text nicht kennen, es handelt sich dabei um eine Fiktion, obwohl das nicht unbedingt gleich wahrnehmbar ist. Es geht darum, dass Diderots Ex-Freund, zu dem Zeitpunkt der Abfassung des Textes, sein Ex-Freund, der Mathematiker d'Alembert, zu Beginn des Textes dabei ist, ein mathematisch abstraktes Modell der menschlichen Fortpflanzung zu entwickeln. Also d'Alembert denkt in dem Text intensiv über das nach, was wir heute Spermien nennen und was man damals schon Eier nannte. Dabei kommt ihn ein Fieber, deswegen Le Rêve d'Alembert, der Fiebertraum von d'Alembert ist gemeint, und die mathematische Spekulation in seinem Kopf schlägt um in einen erotischen Traum, der am Ende zu einem wahrhaft eindrucksvollen Orgasmus führt. An dieser Stelle hätten Sie lachen sollen. Diderots Freundin, Madame de Lespinasse, steht daneben und ist etwas berührt, dass das offenbar bei ihren näheren Kontakten mit Diderot in dieser Intensität nie der Fall ist. Das heißt, und das ist die Pointe des Textes, dass ironisch in diesem Text die Abstraktion des mathematischen Durchdenkens des Akts der Fortpflanzung hier durch eine Verkörperung ironisch ersetzt und intensiviert wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass Diderot gemeint hat, das sei der bessere Weg, Fortpflanzung zu durchdenken, aber es ist ganz klar gemeint als eine Kritik am mathematischen Prinzip der Naturerfassung. Natürlich gehören in den Kontext dieser Geschichte der Kulturkritik das Lob der Oberfläche, der Philologie, des Dionysischen, auch letztlich des Übermenschen bei Nietzsche, wie auch auf einem anderen philosophischen Niveau Oswald Spenglers Kritik am faustischen Menschen, der sich die Welt nur durch Zahlen, nur durch Rechnen, nur durch Kalkulation im mathematischen Sinn unterwirft. In diesem Kontext wäre auch, und das werde ich später im Vortrag tun, Martin Heidegger mehrfach zu erwähnen. Seine Kritik an der Mathematisierung des Weltbilds ist ja vor allem artikuliert in einem großartigen Essay aus den 30er Jahren, das Zeitalter des Weltbilds. Und damit nicht der Eindruck entsteht, dass diese Tradition der Kulturkritik als Tradition des Protestes gegen den Verlust der physischen Aspekte des Lebens nur eine Tradition der politisch Konservativen oder gar Rechten ist, will ich an dieser Stelle natürlich auch Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung erwähnen, die bekanntlich die Frage nach den historischen Bedingungen der Möglichkeit des Holocausts in der Tradition der westlichen Aufklärung beantworten mit dem Verweis auf die Kehrseite der Medaille der Aufklärung, und das ist Abstraktion. Also nur wenn es durch Abstraktion, durch die Tradition der Abstraktion, der Mathematisierung möglich ist, dass Menschen andere Menschen zu einer Zahl werden, nur unter dieser Bedingung war die Industrialisierung des Mordens im Holocaust möglich. Damit zur zweiten von drei kurzen Geschichten zum Verlust dieser Präsenz der aristotelischen Lebensform. Mit der Kulturkritik als symptomatologischer Ebene konvergiert eine epistemologische Genealogie der Sorge um die wachsende Entfernung, den wachsenden Hiat zwischen Subjekt und Objekt. Und das wäre eine Sorge um die wachsende Entfernung von der Welt der Phänomene, auch um die wachsende Entfremdung von der Welt der Phänomene. Die einzelnen Texte, die ich hier erwähne, sind den meisten von Ihnen sicher vertraut. Es geht sozusagen darum, wie sie in diesem Kontext argumentativ eingebracht werden können. Vier Punkte. Ich sehe diese epistemologische Tradition einsetzen mit dem historischen Moment, den ich selber gerne als Emergenz des Beobachters zweiter Ordnung bezeichne. Emergenz des Beobachters zweiter Ordnung um 1800. Das ist genau jene Konfiguration historischer Phänomene, die Michel Foucault in Les Mots et les Choses Crise de la Représentation genannt hat. Und Sie sehen, dass ich mit dem Begriff des Beobachters zweiter Ordnung einen Begriff historisch verwende, den Niklas Luhmann erfunden, aber nur systematisch verwendet hat. Da muss man sich aber sofort fragen, wenn Beobachter zweiter Ordnung bedeutet, ein Beobachter, der sich im Akt der Beobachtung selbst beobachtet, ist das eine Möglichkeit, die man historisieren kann? Ist das nicht die Grundstruktur des menschlichen Bewusstseins? Die Antwort heißt ja. Und deswegen muss die historische These prägnanter sein als nur Emergenz des Beobachters zweiter Ordnung um 1800. Man muss sagen, es ist der Moment, in dem die Institutionalisierung des Beobachters zweiter Ordnung sich formiert, emergiert. In dem Sinn, dass seit dem frühen 19. Jahrhundert es für eine bestimmte Gruppe von Menschen, und ich denke, es sind die, die wir heute die Intellektuellen nennen, nicht mehr nur die Wissenschaftler, für eine bestimmte Gruppe von Menschen unmöglich ist, sich im Akt der Beobachtung nicht selbst zu beobachten. Also es ist die Emergenz der Unvermeidlichkeit der Selbstreflexion. Diese Emergenz der Unvermeidlichkeit der Selbstreflexion hat sehr viele epistemologische Konsequenzen, die unsere philosophische Agenda bis heute bestimmen, und von denen möchte ich zwei erwähnen. Einmal, gegen den Strich der kartesianischen Tradition nun schon, entdeckt man wieder, oder entdeckt der institutionalisierte Beobachter zweiter Ordnung wieder, dass es zwei Ebenen der Weltaneignung gibt. Nicht nur Weltaneignung durch das Bewusstsein, Weltaneignung durch Begriffe, das, was wir gemeinhin und phänomenologisch besonders Erfahrung nennen, sondern auch Weltaneignung durch die Sinne, das, was wir Wahrnehmung nennen. Und dadurch entsteht die Frage, ob Wahrnehmung und Erfahrung in diesem Sinn zu kompatibilisieren sind, eine Frage, wie ich meine, für die wir bis heute keine konsensuelle, überzeugende Antwort gefunden haben. Das zweite Problem, und auf das zweite Problem möchte ich mich vor allem konzentrieren, ist das Problem des Perspektivismus. Ein institutionalisierter Beobachter zweiter Ordnung entdeckt, dass Weltinterpretationen abhängig sind von der jeweiligen Perspektive des Beobachters. Und er vollzieht sehr schnell den Gedanken, dass es potenziell eine Unendlichkeit von Beobachterperspektiven gibt, was bedeutet, dass es potenziell zu jedem Referenzphänomen eine unendliche, im wörtlichen Sinn, Vielfalt von Repräsentationen geben könnte. Das führt, und sozusagen als kurze Fußnote will ich einführen, Friedrich Schlegel erscheint mir hier der typischste Autor zu sein, der emblematische Autor zu sein. Das führt zu dem, was ich metaphorisch gerne einen epistemologischen Horrorvakuum nenne. Wenn es zu jedem Referenzgegenstand eine unendliche Vielzahl von Repräsentationen gibt, kann man dann noch glauben, dass es den Referenzgegenstand gibt? Ich denke, das ist sozusagen die, zum Beispiel die sehr frühe Vorgeschichte des Linguistic Turn später in der analytischen Philosophie. Dieses Problem aber findet im Gegensatz zu dem ersten epistemologischen Problem eine Lösung, die zunächst überzeugend scheint und sich lange Zeit durchhält. Und diese Lösung lässt sich beschreiben als eine Umstellung des Grundprinzips der Weltrepräsentation von einem spiegelartigen Prinzip, also für jedes Phänomen gibt es eine kanonische Darstellung oder eine kanonische Beschreibung, das ist das Prinzip von Diderot und D'Alembert's Encyclopédie etwa, auf ein narratives Prinzip der Weltdarstellung. Seit dem frühen 19. Jahrhundert müssen Sie, wenn Sie gefragt werden, was ist Frankreich, die Geschichte Frankreichs erzählen. Und wenn Sie gefragt werden, was ist der Geist, müssen Sie eigentlich Hegel sein und die Phänomenologie des Geistes schreiben, aber auch, und das wäre die evolutionäre, die darwinistische Variante, wenn Sie gefragt werden, was ist ein Hund oder was ist ein Homo sapiens, müssen Sie eine evolutionäre Entwicklungsgeschichte erzählen. Warum glaube ich oder warum ist es evident, dass diese Umstellung zunächst eine Lösung war? Weil narrative Formen, narrative Diskurse imstande sind, eine Vielzahl von Repräsentationen zu integrieren. Nicht, denken Sie an das Hegelsche Grundschema. Sie haben ein Phänomen, was sozusagen dann historisch durch verschiedene Transformationen geschickt, durch verschiedene Transformationen dargestellt wird. Dieser, und ich schicke voraus, vermeintlichen Lösung des Problems des Perspektivismus entspricht die Emergenz des Historismus als einem Chronotop, der zunächst so überzeugend ist, dass man ihn lange Zeit für das geschichtliche Weltbild an sich gehalten hat. Also man könnte entweder sagen, das sind simultane Entwicklungen, oder man könnte vielleicht sagen, dass aus dieser Umstellung des Prinzips der Weltdarstellung auf Narrativität der Historismus entspringt. Ich will Ihnen ganz kurz andeuten, was ich im Sinn der Arbeiten von Reinhard Koselleck unter Historismus verstehe. Zunächst einen Chronotop, in dem Zeit ein absolutes Agens der Veränderung ist. Kein Phänomen kann der Transformation in der Zeit widerstehen. Zweitens ein Chronotop, in dem wir den Eindruck haben, beständig Vergangenheit hinter uns zu lassen. Und drittens beständig in eine Zukunft einzutreten, die sich uns präsentiert als ein Horizont von Möglichkeiten. Viertens wird die Gegenwart zwischen jener Vergangenheit und jener Zukunft als ein, und ich zitiere Baudelaire, Peintre de la vie moderne, nicht mehr wahrnehmbar kurzer Moment des Übergangs gedacht. Also die Gegenwart sozusagen ist keine substanzielle Gegenwart. Und fünftens, und das ist nun für mich zentral, glaube ich, dass diese kurze Gegenwart des historistischen Chronotops, wie sie erst im frühen 19. Jahrhundert entsteht, zum historischen Habitat des kartesianischen Subjekts, des kartesianischen Cogito wird. Dieses Cogito agiert in der Gegenwart, indem es Erfahrungen aus der Vergangenheit transformierend an Gegenwart und Zukunft anpassend beständig aus den Möglichkeiten der Zukunft ausfällt. Das ist genau das, was wir bis heute Handeln nennen. Im späten 19. Jahrhundert, das ist ein zweiter Punkt meiner epistemologischen Geschichte, führt die Unmöglichkeit, das andere Problem zu lösen, das Problem der Kompatibilität zwischen Wahrnehmung und Erfahrung, letztlich zur Trennung von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, wenigstens in der akademischen Welt. Die Initiative, wie Sie wissen, geht von den Geisteswissenschaften aus, Diltei an der Berliner Universität. Und man trennt sich sozusagen gütlich in dem Sinn, dass forthin die Naturwissenschaftler spezialisiert sind auf eine Weltaneignung durch mathematische Mittel, während die Geisteswissenschaftler sich auf Weltaneignung durch Begriffe konzentrieren. Das ist das, was wir Interpretation nennen. Die Geisteswissenschaften, sagt Diltei, sind alle Disziplinen, in deren Zentrum Interpretation steht. Und ein anderes, sinnliches, vielleicht aristotelisches Verhältnis zur Wirklichkeit, also das nicht begrifflich unterscheidet, sondern an den Phänomenen unterscheidet, geht verloren, ist ausgeschlossen. Diese Trennung zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften findet auf der naturwissenschaftlichen Seite und, denke ich, im Alter ihren Höhepunkt in einer Situation, ich denke der Situation der Wissenschaft in unserer Gegenwart, aber auch des Alltags in unserer Gegenwart. Das mag Sie überraschen, aber vielleicht lassen Sie das mal so einsinken und glauben mir dann, dass vielleicht was daran ist. In einer Situation, in dem uns als wirklich allein das gilt, was entweder zu klein oder zu unendlich groß ist, um wahrgenommen zu werden. Also ich denke, wir haben einen Wirklichkeitsvorbehalt, wir glauben, dass eine Illusion ist, alles, was wir wahrnehmen können. Wirklich, das sind für uns Viren, das sind Gene, das sind Moleküle, also alles Dinge, die wir visualisieren müssen, die wir primär nicht wahrnehmen können. Wirklich auf der anderen Seite ist das Universum, das wir auch visualisieren müssen. Aber wir haben einen prinzipiellen Skepsis vorbedacht gegenüber all den Phänomenen, die sich uns primär zeigen, die unseren Sinnen zugänglich sind. Auf der Seite der Geisteswissenschaften hingegen, und das wäre das, was ich die Implosion des historistischen Chronotop nenne, auf der Seite der Geisteswissenschaften hingegen scheint das, was über fast 200 Jahre wie eine erfolgreiche Lösung des Problems des Perspektivismus aussah, seit den 70er Jahren implodiert zu sein. Damals, während dieser berühmten Diskussion, an die sich die Älteren unter Ihnen erinnern, zwischen den Verteidigern der Moderne, der Habermas-Riege und den Herausforderern der Postmoderne, damals, und ich erinnere an das zentrale Buch von Jean-François Lyotard, La Condition Postmoderne, entdeckte man, dass die Umstellung auf ein narratives Prinzip der Weltrepräsentation keine Lösung war. Das war genau Lyotards Kritik an den Grand Récit, das war genau die Voraussetzung des damals sehr erfolgreichen Buchs meines Stanforder Kollegen Hayden White, Meta-History. Also man kann auch eine Vielfalt, eine unendliche Vielfalt von Narrationen zu jedem Referenzphänomen erzählen. Es gibt eine unendliche Vielfalt der potenziellen Geschichten Frankreichs, der potenziellen Entwicklungsgeschichten des Menschen, der potenziellen philosophischen Geschichten des Geistes und so weiter. Also plötzlich war diese Lösung des Problems des Historismus, des Problems des Perspektivismus nicht mehr überzeugend. Und zugleich, und als Konsequenz vielleicht, scheint auch in unserem Alltag, das ist eine starke These, weiß ich, der historistische Chronotop implodiert zu sein, obwohl wir immer noch uns so verhalten, vor allem in der Geschichtstheorie, als sei der historistische Chronotop unserer. Ich glaube aber, er ist nicht mehr unserer. Ich denke, wir erfahren heute primär die Zukunft nicht mehr als einen offenen Horizont von Möglichkeiten, aus denen wir auswählen können. Wir erfahren die Zukunft fast wie im Mittelalter, ich will nicht sagen mittelalterlich, als eine bedrohende Zukunft, die auf uns zukommt und vor deren Ankunft wir uns Zeit erkaufen möchten. Denken Sie an Global Warming. Wir erfahren, meine ich, und das ist eine Kritik an einigen Heidelberger Kollegen, natürlich nie an Freiburger Kollegen, wir erfahren die Vergangenheit nicht mehr als das, was wir beständig hinter uns lassen, sondern ich denke, die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist heute enorm porös geworden. Ich denke, wir sind heute, und das ist eine Kritik, eine explizite Kritik an der in diesem Land so beliebten Memoria-Kultur, wir sind beständig überschwemmt und überfordert von der Präsenz der Vergangenheit, um Ihnen noch ein Luhmann-Zitat zum Besten zu geben, eins meiner liebsten Luhmann-Zitate, Und ich versuche das sagen in Nachahmung von Luhmanns etwas eigenartiger, mir sehr lieber Stimme zu formulieren. Es ist nicht nötig, dass jeder Fabrikschornstein in Ostwestfalen zum nationalen Monument erklärt wird. Ja? Also es muss nicht alles unbedingt erhalten werden. Es müssten vielleicht wichtige Gebäude erhalten werden, aber nicht jeder Fabrikschornstein in Bielefeld. Und das heißt drittens, dass zwischen jener Zukunft, die verschlossen ist, und jener Gegenwart, die uns überschwemmt und überfordert, die Gegenwart schon lange nicht mehr eine Gegenwart des nicht wahrnehmbar kurzen Übergangs ist, sondern eine sich verbreitende Gegenwart der Simultanitäten. Eine sich verbreitende Gegenwart der Simultanitäten. Wir haben heute Nachmittag in einem Workshop diskutiert, dass der Eindruck zum Beispiel, dass die Paradigmen in Geisteswissenschaften und Literaturwissenschaften seit den 90er Jahren stagnieren, damit zu tun haben mag. Es wird heute sehr viel gute geisteswissenschaftliche Arbeit geleistet, aber diese beständige Abfolge neuer Paradigmen, wo man sich immer fragen musste, kenne ich das letzte Paradigma, hat in den letzten 20 oder 15 Jahren keine Energie erwiesen. Man akkumuliert sozusagen Paradigmen. Es gibt eine Simultanität von Paradigmen und die wesentliche Konsequenz ist, wenn die nicht wahrnehmbar kurze Gegenwart des Übergangs das historische Habitat unserer kartesianischen Selbstreferenz war, das historische Habitat des Subjektbegriffs im Sinn des Cogito, dann steht für uns die Frage, die Arbeit an einer neuen Selbstreferenz an. Denn man könnte ja sagen, wenn die alte Selbstreferenz an jene klassische historistische Gegenwart gebunden war, dann braucht eine andere Konstitution der Gegenwart, eine andere Selbstreferenz. Und darum kämpfen wir ja intellektuell, zumindest im Westen seit einiger Zeit. Also ich denke, diese ganzen Thematisierungen des Körpers, der Versuch, Sinnlichkeit zurückzubringen und auch mein Thematisieren des aristotelischen Paradigmas, das sind sozusagen alles Vorüberlegungen zu einer anderen Selbstreferenz. Schließlich, und das wäre ein dritter Teil zur Dokumentation dieser Abschwächung der Präsenz der aristotelischen Lebensform, will ich erwähnen, dass sich eigentlich erst in den letzten Jahren die Arbeitssituation in den Geisteswissenschaften gegenüber unserer sehr langfristigen Tradition radikal verändert haben. Inhaltlich gesehen, weniger institutionell gesehen, inhaltlich gesehen, denke ich, sind wir, die Geisteswissenschaftler, Erben oder jedenfalls Nachfolger jener Philologen aus Alexandria oder jener Humanisten der frühen Neuzeit, deren Auftrag und Selbstverständnis darin lag, Texte und Artefakte anderer Art gegen die Erosion in der Zeit, gegen Vergessen und gegen die Dispersion im Raum parat zu halten. Es ging nicht nur darum, Vergessen zu vermeiden, sondern es ging auch darum, an einem Ort alles parat zu haben, also etwa in der Bibliothek von Alexandria. Mittlerweile, das heißt also, muss hier ergänzt werden, dass es seit dem Beginn dessen, was wir Geisteswissenschaften oder Vorläufer der Geisteswissenschaften nennen können, zu den Grundbedingungen unserer Arbeit gehörte, dass wir unter Bedingungen des Mangels arbeiten. Dinge können immer verloren gehen und Dinge können nicht zuhanden sein und wir müssen sie in räumliche Nähe bringen, um sie parat zu haben. Wenn das bis vor kurzem die Grundbedingung, die Grundmotivation, ich sage die Grundbedingung, die Voraussetzung geisteswissenschaftlichen Arbeitens war, so sind wir heute, denke ich, in andere Bedingungen eingetreten, ohne dass das sehr viel erwähnt worden ist. Meine Universität ist daran beteiligt, aber andere Universitäten auch, zusammen mit Google einen Traum oder Albtraum zu erfüllen, nämlich dass jedes Dokument, was auf diesem Planeten, und ich meine das nicht hyperbolisch, vorhanden ist, auf dem Laptop, auf dem Bildschirm jedes Laptops available, also parat wird. Das scheint technologisch nicht mehr sehr fern zu sein und man darf wohl voraussagen, dass wenn Google beteiligt ist, am Ende auch die Copyright-Probleme in einer oder anderer Weise gelöst werden. Ich will dagegen auch gar nicht im Sinn eines alten Manns polemisieren, ja für mich ist das eher ein Albtraum als ein Traum, aber jedenfalls ändern sich damit entscheidend die Prämissen, die Voraussetzungen unserer geisteswissenschaftlichen Arbeit. Wir arbeiten dann nicht mehr unter Bedingungen des Mangels, sondern wir arbeiten unter den Bedingungen des Überflusses an Informationen. Wir haben dann schon immer zu viel Informationen. Und die Frage und das Problem ist erstens, Orientierung in dieser Situation zu gewinnen und zweitens auch, ob es dann noch so etwas geben kann, denn ich sage Information, nicht Phänomene, wie ein Unterscheiden an den Phänomenen. Damit komme ich sozusagen zum Heidegger Intermezzo, zu meinem sehr kurzen dritten Teil. Um noch einmal zusammenzufassen, ich glaube, dass unsere Arbeitssituation in Geisteswissenschaften heute durch drei Kriterien vor allem gekennzeichnet ist. Einmal, und das wäre Kulturkritik, dass wir das elementare Verhältnis zur Physis unserer Existenz verloren haben, ohne zu einem neuen Verhältnis gelangt zu sein. Zweitens, das war das, was ich versucht habe zu zeigen auf epistemologiegeschichtlicher Ebene, dass die kartesianische Selbstreferenz in eine Krise geraten ist, ohne dass wir eine andere Selbstreferenz gefunden haben. Und drittens, das war diese kurze Bemerkung über die neue technologische Situation unserer Arbeit, dass wir orientierungslos sind und in noch stärkerem Maß sein werden, angesichts der Fülle der uns leicht zugänglichen Informationen. Noch einmal, ich betone, es geht um Informationen und nicht Phänomene. Diese drei Aspekte, diese drei potenziell aristotelischen Kritiken an unserer Welt, hat erstaunlicherweise Martin Heidegger vorweggenommen, der natürlich von dem Google-Stanford-Projekt nichts wissen konnte. Etwa, und das wäre sozusagen seine Formulierung, sein Äquivalent für die Tradition der Kulturkritik in Sein und Zeit, wie Sie wissen, erschienen 1927, wo er vor allem auf den ersten Seiten und ganz offenbar polemisch immer wieder insistiert auf die Substantialität der Welt. Wir dürfen die Substantialität der Welt nicht vergessen. Er insistiert, und auch diese Formulierung ist sehr aggressiv sozusagen, darauf, dass seine Philosophie ausgeht von der durchschnittlich konkreten Alltagswelt und nicht Informationen über diese durchschnittlich konkrete Alltagswelt. Zweitens, was die Notwendigkeit einer anderen menschlichen Selbstreferenz angeht, ist es interessant, dass seit Sein und Zeit ja Heidegger für den Begriff menschliche Existenz den Begriff Dasein einführt. Und entscheidend scheint mir hier die räumlich-deiktische Komponente des Da zu sein. Es handelt sich nicht nur um eine Res Cogitans, sondern es handelt sich um eine Form von Existenz, die sich im Raum artikuliert. Hinzu kommt in der Mitte der 30er Jahre die Kritik des Weltbilds der modernen Naturwissenschaften als zu eindeutig, so Heidegger, vom Subjekt-Objekt-Paradigma abhängig. Es geht Heidegger um das Vorhanden der Naturwissenschaften. Sie stehen vor der Welt der Dinge, vor der Natur, wie vor einem Bildschirm, wie vor einem Gemälde. Sie machen sich ein Bild von der Natur durch die Mathematik und dieses Bild droht, so Heidegger, sich zwischen das Subjekt auf der einen Seite und die Welt der Dinge, die Welt der Natur zu schieben, sodass wir keinen Zugang mehr haben. In dem Maße, wie wir weiterkommen in der Entwicklung der Naturwissenschaft, haben wir weniger Zugang zur Welt der Dinge. Schließlich erinnert mich eine Reihe von Motiven beim späten Heidegger, vor allem der Begriff des Gestells im Kontext der Aufsätze über Technik und Technologie, genau an unsere konkrete Situation heute, möglicherweise sehr bald alle Dokumente auf jedem Laptop-Bildschirm parat halten zu können. Denn es geht ja in dieser Kritik, die im Begriff des Gestells artikuliert ist, genau darum, dass wir alles in Potentialität überführen, um den Habitus alles in Potentialität zu überführen, der uns daran hindert, je in ein Verhältnis des Zuhanden, in ein Verhältnis der existenziellen Berührung, der sinnlichen Berührung und auch in ein Verhältnis der Verfügbarkeit zu den Dingen zu kommen. So viel zu einer heideggerschen Möglichkeit, diese Kritik am Verlust des Aristotelismus zu konturieren, die Lösung, die Heidegger bereitstellt, die Alternative, die Heidegger bereitstellt, die Alternative im Begriff der Seinsgeschichte, dass man mit Gelassenheit auf die Selbstentbergung des Seins warten solle, dass also der menschlichen Selbstreferenz dem Dasein eigentlich nur diese Funktion des Katalysators der Selbstentbergung des Seins zukommt. Man kann darauf mit Gelassenheit warten, aber die Initiative geht vom Sein auf. Das wäre zweifellos keine aristotelische Antwort. Also ich denke, dass Heideggers Kritik an Phänomenen der Neuzeit in sehr prägnanter Weise aristotelisch ist. Seine Alternative, das Konzept der Seinsgeschichte, was mich persönlich sehr interessiert, aber nicht in diesem Sinn aristotelisch ist. Damit bin ich bei Teil 4 angelangt und es geht trotz Ihrer freundlichen Blicke, meine Damen und Herren, dem Ende zu. Ich denke, es ist angemessen und vielleicht in ganz ungeisteswissenschaftlicher Weise unhysterisch zu sagen, dass wir uns einerseits im Jahr 2008 von einer aristotelischen Lebensform mehr entfernt haben als je zuvor, dass aber auf der anderen Seite doch nicht mehr das gilt, was Georges Bataille einmal im Hinblick auf das Verhältnis der westlichen Kultur zum Körper gesagt hat. Georges Bataille hat gesagt, dass der eigentliche Skandal liegt nicht darin, dass die westliche Kultur den Körper verloren oder vergessen hat, sondern dass sie vergessen hat, dass sie den Körper verloren hat. Das, meine ich, trifft auf unsere Situation dann doch nicht mehr zu. Ich denke, es gibt eine Vielfalt von Symptomen, zumindest für ein unscharfes Bewusstsein eines Verlusts von der Welt der Phänomene, von der Möglichkeit, an den Dingen zu unterscheiden, an den Dingen zu denken. Es gibt ein vages Bewusstsein von dieser Möglichkeit, nicht nur und vielleicht gar nicht einmal primär in den Geisteswissenschaften, sondern vor allem im Alltag. Und es gibt, meine ich, auch getrennte, vereinzelte, aber doch immer zahlreichere Versuche, diese Dimension zurückzugewinnen. Auf diese Anzeichen, auf diese Dimensionen, auf diese vereinzelten Versuche zähle ich, wenn ich hoffe, denn es ist ein Optativ, dass das 21. Jahrhundert ein aristotelisches oder wenigstens ein aristotelischeres werden könnte als das 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert. Lassen Sie mich nun eine Reihe solcher Phänomene nur kurz erwähnen, noch einmal nicht im Sinn eines geschlossenen Bilds der Gegenwart oder gar der Zukunft, sondern als Denkanstoß. Aus rein zufälligen Gründen sind das 7 Phänomene. Sie haben mittlerweile gemerkt, dass ich ein Dezimalfetischist bin. Ich finde es in diesem Sinn erstens interessant, dass Peter Sloterdijk in seinem letzten großen Buch, ein neues großes Buch über den Begriff der Übung erscheint bald, dass Sloterdijk in seinem letzten großen und ich denke sehr bedeutenden Buch Zorn und Zeit ganz aristotelisch argumentiert, denn er hebt die Unterscheidung, die klassische Unterscheidung von Rationalität und Emotionalität programmatisch auf, indem er den Verlust der Fähigkeit zu starken Emotionen wie Zorn als den Verlust der thymischen, manchmal sagt er thymotischen, Tugenden beklagt. Also Sloterdijk beklagt im ganz aristotelischen Sinn die moderne und postmoderne Verpflichtung, sich sozusagen immer nur mental aufzuregen. Also Zorn im Sinn des Achill zum Beispiel, Zorn im Sinn sogar des Ajax, das wären Ziele, zu denen wir zurückfinden sollen. Das wäre ein aristotelischeres Moment unserer Kultur. Zweitens, und das ist Ihnen allen offensichtlich, vor allem in der deutschen Hauptstadt der Ökologie in Freiburg, die Ethik der ökologischen Philosophie hat natürlich eine Selbstreferenz, die nicht kartesianisch sein kann, sondern mit einem verkörperten, ich mit einer verkörperten Selbstreferenz rechnen muss. Nicht? Also für eine rein kartesianische Selbstreferenz wäre Global Warming nicht so bedrohlich. Aber es ist vielleicht noch interessanter, dass selbst ein so unaristotelischer Denker wie mein genau vor einem Jahr verstorbener Kollege Richard Rorty in seinen ethischen Reflexionen immer ein der Emotionen, der Gefühle fähiges, ja vielleicht sogar ein verkörpertes Subjekt, eine verkörperte Selbstreferenz voraussetzt. Denn der Ausgangspunkt jeder Ethik bei Rorty, und da schließt er an Rousseau an, ist die Fähigkeit zum Mitleiden. Und ich denke, die Fähigkeit zum Mitleiden kann nicht geleistet werden von einem rein kartesianischen, und noch einmal, ich sage das nicht als Anklage gegenüber Descartes, sondern im Sinne einer Typologie, kann nicht von einem rein kartesianischen Selbstreferenz geleistet werden. Drittens denke ich, dass ein Künstler wie Gerhard Richter in der Vielfalt, in der unheimlichen Vielfalt seines Werks und wahrscheinlich ohne, dass das ein programmatischer Punkt bei ihm ist, ich kam auf den Gedanken, als ich vor einigen Monaten die Gelegenheit hatte, ganz in ihrer Nähe die großartige Retrospektive im Burda-Museum in Baden-Baden zu sehen, dass ein Künstler wie Gerhard Richter auf der einen Seite Bilder produziert, die man wie Dispositive zur Wiedereinübung der Unterscheidung an den Phänomenen des Denkens im aristotelischen Sinn verstehen kann. Am Beginn dieser Ausstellung gab es eine Reihe von Bildern, die zunächst nur grau wirkten. Aber wenn man sich diese Bilder genauer ansah, dann sah man, dass es nicht nur verschiedene Stufen von Grau waren, sondern dass man auch unterscheiden musste, andere Materialitäten, andere konkrete Materialitäten der Leinwand oder der Nicht-Leinwand, auf die sie gemalt waren. Und das war jedenfalls meine Anstrengung, das unterscheiden zu können. Gar nicht begrifflich unterscheiden zu können, sondern am Phänomen unterscheiden zu können, war etwas, was mir schwer fiel, was mich faszinierte, in das ich mich einüben musste. Ich sage nicht, dass man das alles an drei Richterbildern lernen kann, aber die Tendenz scheint mir interessant. Auf der anderen Seite gibt es bei Richter und gab es vor allem in jener Ausstellung eine Vielzahl jener von der malerischen Technik tatsächlich unglaublichen Bilder, die oft Fotografien ähneln oder von Fotografien ausgehen. Jener Bilder, welche Momente unserer Wahrnehmung einfangen, aber diese Momente unserer Wahrnehmung gerade nicht, wie die impressionistische Tradition, in Reflexion überführen, sondern diese Momente der Wahrnehmung als Ganze einfangen. Ich denke gerade, dass es um Momente der Wahrnehmung geht, so wie wir wahrnehmen, die aber nicht teilbar sind, die sozusagen nicht analysierbar sind. Man kann sie nur als Ganze wahrnehmen. Das scheint mir eine aristotelische Konnotation des Werks von Richter, und ich erwähne Richter natürlich metonymisch, zu sein. Viertens finde ich es interessant, und Sie sehen, ich versuche gar nicht, diese Reihe von Beispielen in einem geordneten Sinn vorzuführen. Es sind wirklich Beispiele, die man sozusagen jeden Tag entdecken kann. Viertens finde ich es interessant, dass sich jene textuellen Formen und Gattungen neuer Beliebtheit erfreuen, die komplexe Ganzheiten konstituieren. Es ist doch eigenartig, und Sie wissen es alle, dass das intellektuelle Tabu über die Biografie in den letzten Jahren absolut gebrochen worden ist. Also als ich das Buch vom Leben und Sterben der großen Romanisten veröffentlichte, was Werner Frick freundlicherweise erwähnt hat, sagten alle Kollegen und auch der Hansa-Verlag zu mir, aber das sind doch Biografien. Und meinte, aber man kann als guter Intellektueller keine Biografien schreiben. Und jetzt denken Sie in diesem Jahr an die berechtigt großartigen Diskussionen und Rezensionen und Rezeptionen der neuen George-Biografie von Charlo. Es gibt übrigens auch eine amerikanische George-Biografie, vielleicht nicht so interessant wie die von Carlo, aber sehr interessant, von Norton. Denken Sie an die Debatte und die Initiationskraft der Shakespeare-Biografie Will in the World vom Stephen Greenblatt, aber denken Sie auch in fiktionaler Weise an die Provokationskraft jenes Romans von Littell, Les Bienveillants, die Wohlgesinnten, der auf fiktionaler Ebene das Dritte Reich aus der autobiografisch-fiktionalen Perspektive eines SS-Offiziers zu gegenwärtigen versuchten. Für mich sehr problematischer und schwer lesbarer Roman, aber dass das möglich ist, dass das faszinierend ist, ist interessant. Aber es geht nicht nur um Biografie. Meine Studenten sind heute, und je jünger, desto mehr, und ich denke, das ist in Deutschland nicht anders, viel weniger fasziniert von Gedichten, von Lyrik, welche die Existenz der Welt in Frage stellen oder die Welt gar dekonstruieren, sind fasziniert, und das ist ein Seminar, was ich auf studentische Anfrage im nächsten Jahr halten werde, von Dichtern wie Ponge oder Benn, die ihre Welt in ihrer Dinglichkeit eigentlich nicht nur konstruieren, sondern heraufbeschwören. Fünftens, und einige von Ihnen werden das erwartet haben, ich kann hier natürlich den Sport nicht unerwähnt lassen, der quantitativ gesehen sowohl als aktiver Teilnehmersport, als aktiv betriebener Sport, aber auch als Zuschauersport ganz gewiss nie so erfolgreich war in der Geschichte, nicht einmal in der griechischen Antike wie heute. Und in dieser Hinsicht finde ich es interessant, dass auch analytische Philosophen wie etwa Fred Bratsky, der an der University of Wisconsin in Madison lehrt, ganz im Ernst und unmetaphorisch behauptet, dass die Körperteile eines hochtrainierten Sportlers denken können, weil sie unterscheiden können. Ja, das kann ein guter Skiläufer sozusagen, der kann unterscheiden, ohne dass das über Begriffe läuft, zwischen verschiedenen Arten von Schnee, danach wachsen, aber auch danach, je wie sich der Schnee verändert, zum Beispiel, das ist das Bedürfnis des heutigen Tages, dass es Schnee gäbe, auch seine Art und Weise, durch Slalomstangen zu fahren, verändern. In dieser Hinsicht fasziniert mich es, dass unsere Student Athletes in Stanford, also ausgezeichnete Studenten, die auch Weltklasse-Sportler sind, ihren Status als Student Athletes gerade nicht als dichotomisiert erfahren, sondern auf die Einheit dieser Lebensform, Student Athletes zu sein, in einer Ganzheit reagieren und auch, vielleicht wäre das Beweis für die Richtigkeit der Lebensform, mit Freude reagieren. Und schließlich, das ist eine persönliche Obsession, erlebe ich selbst als nicht aktiver Sportler, wie Sie sich schon die ganze Zeit gedacht haben, den Kontrast zwischen dem leeren Stadion, die Stadien sind ja emphatisch leer die ganze Woche über. Heute ist das Praterstadion und das St.-Jakob-Stadion, die beiden sind leer. Und der intensiven Aktivität über 2 oder 3 Stunden erlebe ich diesen Kontrast als Inszenierung, als Verräumlichung dessen, was Heidegger in der Einleitung zur Einführung in die Metaphysik, einer vielleicht in diesem Raum gehaltenen Vorlesung, einmal als die eigentlich philosophische Frage bezeichnet hat, nämlich die Frage, wie es kommt, dass es etwas gibt, Phänomene gibt und nicht nichts. Als Amerikaner und gegen eine gewisse und vielleicht verständliche europäische Tendenz, das als ein neues Produkt der amerikanischen Medien anzusehen, sehe ich auch oder möchte ich auch in Barack Obama ein aristotelisches Versprechen sehen. Und zwar deswegen, weil er sich für Urteils- und Entscheidungsfähigkeit entscheidet, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit in Anspruch nimmt, statt der Quantität der Erfahrung. Weil er sich lange erfolgreich geweigert hat, aus Positionen des Ressentiments zu sprechen, weil das Wagnis der Hoffnung, das ist natürlich eine Referenz auf den Buchtitel The Audacity of Hope, bei ihm offenbar aus der Freude, aus der Euphorie erwächst, die nach Aristoteles aus richtigem Unterscheiden kommt. Und wenn Sie mit diesem Punkt nicht einverstanden sind, kann ich ja sagen, Sie haben ja nicht das Problem, am 14. November dieses Tages den amerikanischen Präsidenten wählen zu müssen. Schließlich gibt es in den Geisteswissenschaften, wohl zuerst im United Kingdom und mittlerweile weltweit, eine Bewegung, die sich Rational Re-Enchantment nennt. Die Rational Re-Enchantment, also vernünftige Wiederverzauberung, so eigenartig das klingt, auf ihre Fahnen geschrieben hat. Rational Re-Enchantment, das ist natürlich ein Bezug auf die Max-Weber-These, dass die Moderne ein langgestreckter Prozess der Entzauberung der Welt sei und dass dies, um den Berliner Bürgermeister zu zitieren, auch gut ist. Rational Re-Enchantment ist gesetzt gegen die wachsende Abstraktion in unserem Verhältnis zur Welt und ist somit immer eine Betonung des sinnlichen Verhältnisses zur Welt, sozusagen immer ein Auftrag zu unterscheiden, nicht nur über Begriffe, sondern an den Phänomenen. Ich breche hier etwas abrupt ab, weil man, denke ich, die Reihe dieser Beispiele unendlich fortsetzen könnte. Ich könnte die Rückkehr zu bestimmten Formen der Religiosität erwähnen. Ein zweites Phänomen, was selten erwähnt wird, aber enorm interessant, ist die Omnipräsenz der Musik. Nie war Musik auf technologischen Gründen so vielen Menschen beständig präsent und parat wie heute. Etwas, woran mir sehr liegt, ein neues Verhältnis zum Essen. Nicht? Man isst ganz offenbar auch aus einer Freude am Unterscheiden können. Deswegen wird so viel darüber geredet und das ist interessant. Ich rede nicht von der sehr interessanten und sicher für die Zukunft entscheidenden Trennung von Erotik und Fortpflanzung und so weiter und so weiter. Also es gibt, das will ich andeuten, ein großes Potenzial weiterer Themen in diesem Sinn. Ich möchte ganz kurz abschließen mit der Frage, was wir, nicht die Gesellschaft an sich, was wir die Geisteswissenschaftler tun könnten, wenn ich sie denn überzeugt habe, dass das wünschenswert sein könnte, was wir tun könnten, um unsere Zukunft etwas aristotelischer zu machen. Noch einmal, ich will nicht politisch argumentieren, sondern einfach die Frage stellen, was können wir als Geisteswissenschaftler in dieser Hinsicht tun, weil ich denke, wir Geisteswissenschaftler stellen uns zu oft die Frage, was denn politisch getan werden sollte, statt uns die Frage zu stellen, was wir selbst tun können. Es ist für mich sowieso ein Rätsel, warum Leute, die die Entscheidung gefasst haben, Geisteswissenschaftler zu werden, von dem Moment an beständig Politiker sein wollen. Aber das ist vielleicht nicht mehr mein Problem. Erstens, wir sollten uns, meine ich, gegen die oberflächliche Eile, die uns von den Dispositiven elektronischer Kommunikation auferlegt wird, die Zeit nehmen, um uns auf Phänomene zu konzentrieren. Und ich habe da die englische Formulierung sehr gerne, to dwell on phenomena, also geradezu auf den Phänomenen zu sitzen und dann komplementär dazu, to let them grow on us, also sozusagen bei den Phänomenen zu verweilen. In diesem Sinn wäre es vielleicht ein aristotelisches Projekt zu einem Ethos der Trägheit, also Ethos im aristotelischen Sinn auch, aufzurufen. Jean-François Lyotard, den ich heute schon mal erwähnt habe, hat in einer Schrift kurz vor seinem Tod einmal gesagt, die einzig revolutionäre Möglichkeit revolutionären Handelns, die uns noch verbleibt, ist die, uns Zeit zu nehmen für Dinge, die zunächst keinen Profit versprechen. Also ein Verweilen auf den Phänomenen. Zweitens wäre es wohl aristotelisch, wenn wir wieder lernten, das ist etwas, was unsere Vorgänger vor Jahrhunderten besser gekonnt haben, wenn wir wieder lernen können, nicht nur kritisch im Sinn von negativ und krittelnd zu sein, ich schreibe das manchmal absichtlich im Deutschen mit 2 T, kritisch, wie wir seit dem 18. Jahrhundert etwas einseitig angenommen haben. Vielleicht wäre es ein aristotelisches Projekt, die enkomiastischen, die epideiktischen Gattungen wieder zu lernen und vielleicht dann anzukommen bei einer nicht-theologischen Liturgie der Innerweltlichkeit, eine nicht-theologische Liturgie der Innerweltlichkeit. Das könnte sozusagen ein kollektives aristotelisches Projekt sein. Schließlich muss man aber auch sagen, und das ist mein dritter und letzter und wirklich letzter Punkt, dass bei aller Begeisterung für Aristoteles, meiner Begeisterung, und bei aller berechtigten Kritik an der einseitigen Betonung der Reflexivität es natürlich unsinnig wäre, wenn ausgerechnet wir Geisteswissenschaftler uns einseitig von der Kompetenz der Reflexivität verabschieden würden. Natürlich sind wir diejenigen und sollen wir diejenigen sein, die kompetent Kant vor dem Hintergrund von Hegel und Diderot im Gegensatz zu Rousseau und Sophokles zusammen oder im Gegensatz zu Euripides lesen können, kommentieren können, verstehen können, um dadurch, durch diese Komplexität der Lektüre, die Welt komplexer zu machen. Aber es wäre wohl aristotelisch und ein aristotelisches Projekt, wenn wir die Welt komplexer machen, nicht indem wir Unterschiede verwischen, wie es bis vor kurzem angeregt von der Dekonstruktion der Ehrgeiz der Geisteswissenschaftler war. Es wäre ein aristotelisches Projekt, die Welt komplexer zu machen, dadurch, dass wir ihr stärkere Konturen geben. Und durch diese Konturen und durch diese stärkere Konkretheit der Unterscheidung an den Phänomenen sie zum Plexer zu machen. Es wäre ein aristotelisches Projekt, selbst an den Phänomenen zu unterscheiden, statt nur Begriffe zu unterscheiden. Darum geht es also im Rückblick auf unser philosophisches und geisteswissenschaftliches Erbe, selbst so zu unterscheiden und zu denken, dass die Gegenwart und die Zukunft konkreter, konturierter und komplexer werden können. Vielen Dank.
Der Wissenschaft nicht. Ich glaube, Vorrede zur Phänomenologie des Geistes. Ich glaube, in diesem überausreichen und kühnen bis tollkühnen Vortrag, der uns Geisteswissenschaft auf großer Höhe gezeigt hat, ist dieses Wort exemplarisch erfüllt. Das heißt nicht, dass wir dazu bewundernd schweigen müssen.
Doch, deswegen habe ich das von der Enkomiastik gesagt.
Natürlich, natürlich, rühmen, das wäre es. Ja, ja, Rilke. Nein, wir dürfen diskutieren mit Herrn Gumbrecht. Bitte Sie um Ihre Fragen und wir haben Zeit. Herr Isbach.
Ja, vielen Dank. Also, ich lobe den ausgezeichneten Vortrag, der mir hier gebracht hat. Vielleicht eigentlich noch etwas genauer ausführen. Die Linie war ja, wie seit dem 17. Jahrhundert dachten Sie, glaube ich, eine Schwächung oder ein Zurückgehen, also ich würde es nennen, Schwächung dann in Relation zur Zeit davor, wo ja aber doch die schwachen Konturen, die man bei den mittelalterlichen Bildern aus dieser Umgebung nehmen kann, auch den Wolken der Theologie so kräftig hervortragen.
Ja, das wäre schon ein neuer Vortrag, wenn ich das also ganz erklären könnte und ganz erklären würde. Ich werde aber versuchen, im Gegensatz zu heute Nachmittag, also gleich unter Tiebreak-Bedingungen zu antworten, weil ich heute Nachmittag vor allem bei der Diskussion zu viel ins Reden gekommen bin. Also ich werde versuchen, so prägnant wie möglich und kürzer als eigentlich nötig zu antworten. Zum Ersten denke ich, dass Ihre ja sehr berechtigte Frage nach dem Aristotelismus als Lebensform im Mittelalter zu fragen, eine berechtigte ist, die ich mir auch gar nicht ersparen sollte und könnte, weil ich mal zumindest als Medievist angefangen habe, aber die ich mir neu überlegen müsste. Es hat in meinem Vortrag sind eigentlich also diese Ausgangsbestimmung des Begriffs Aristotelismus versucht, sich über Schmidt und andere sehr nah an die antiken Texte und sozusagen eine neue Lektüre dieser antiken Texte in unserer Gegenwart zu halten. Und ich habe dann auf die mittelalterliche Präsenz des Aristoteles eigentlich nur als eine historische Eingangsbedingung verwiesen, nämlich gesagt habe, also seither ist die Präsenz dieses Namens und mit ihm dieser Lebensform offenbar immer, das ist auch zu verkürzend gesagt, schwächer geworden. Ich finde Ihre Frage in dieser Hinsicht sehr interessant, also es wäre ja provokant, etwa den Aquiner in dieser Hinsicht zu lesen. Der hat ja eine schlechte Reputation, so ganz furchtbar abstrakt immer zu sein. Aber jetzt könnte man also aufgrund dieser im Moment in der Philosophiegeschichte intensiv diskutierten, und ja nicht nur in der Philosophiegeschichte, die hat immer einen systematischen Anspruch, Lektüre des Aristoteles, sich fragen, ob er tatsächlich diese Art von Abstraktheit aufweist. Also ich denke, das wäre ein interessantes Forschungs- oder zumindest Reflexions- oder Diskussionsprojekt, sich zu fragen, ob mehr als wir das in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht im letzten zwei Jahrhunderten seit der Romantik unterstellt haben, bestimmte Diskurse und Strecken der mittelalterlichen Philosophie qua Theologie eigentlich viel stärker Phänomene unterscheiden, denn Begriffe unterscheiden, wie wir immer unterstellt haben. Also ich denke, mehr als meine eigene Reformulierung Ihrer impliziten Frage kann ich nicht anbieten, aber das ist jedenfalls oder das wäre jedenfalls eine lohnende Frage. Also wenn ich das nächste Mal nach Freiburg komme, weiß ich vielleicht weiter. Zum Zweiten, was die Theologie angeht, das interessiert, soll sie zwar nicht interessieren, muss ich immer sagen, also ich habe seit meiner Erstkommunion Kirchen nie mehr außer aus kunsthistorischem Interesse besucht, aber bin trotzdem permanent und bis heute sehr fasziniert von Theologie. Vielleicht sozusagen, also intellektuell fasziniert und verwende sehr, sehr viel philosophische Texte und Motive. Das ist manchmal sozusagen eine Art der Philosophie ist, die deswegen produktiv ist, weil sie mit Hindernissen arbeiten muss. Ja, also für mich, wenn ich sage, nicht theologisch, ist das zunächst keine Vermeidungsstrategie, sondern kein Urteil, sondern ich wollte sagen, ich wollte mir die Möglichkeit erarbeiten und erkaufen, das Wort Liturgie, was ich sehr schätze, zu verwenden, ohne damit sofort religiöse, eher als theologische Konsequenzen akzeptieren zu müssen. Und in dem Sinn wäre es dann interessant, aber das ist, wenn ich das richtig sehe, in dieser Diskussion noch gar nicht geleistet, inwieweit man, wenn man das Projekt eines Re-Enchantment of the World ernst nimmt, nun auch tatsächlich mit Theologien arbeiten müsste. Das ist zunächst einmal eine Umkehrung des weberschen Motivs, wie ich gesagt habe. Aber man könnte ja diese Formulierung sozusagen ernster nehmen, als sie von ihren Erfindern gemeint ist, und sagen, ja, würde das nicht dann tatsächlich voraussetzen, dass es Momente des Heraufbeschwörens notwendig machen müsste? Also, dass dieses Rational Re-Enchantment, nie rational oder vollkommen rational, in einem Begriff, in einem Sinn des 18. Jahrhunderts sein könnte. Dazu erscheint demnächst bei der University of California Press ein Sammelband, der heißt Rational Re-Enchantment, herausgegeben von einem jungen und, wie ich denke, ausgezeichneten Kollegen aus dem UK mit Namen Joshua Landy, Landy. Das ist, also ich weiß nur von diesem Band und kenne einige Beiträge, aber das scheint mir der interessanteste Beitrag und der ausführlichste zu Ihrer Frage zu sein.
Ja. In einem Punkt Ihres Vortrages haben Sie gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass die Richtigkeit in einem unbedingten Zusammenhang mit der Freude, Hedone, steht. Da entsteht aber die Frage, indem wir alle, wenigstens im philosophischen Sinne, nicht sicher sind, was richtig ist und was nicht richtig ist, abgesehen von Mathematik, dann wie kann man behaupten, dass die Richtigkeit in Freude führt, weil der Zweifel, der immer die Problematik, immer das Richtige begleiten muss, dieser Zweifel unbedingt funktioniert als ein Hindernis zu diesem Begleitungsphänomen der Freude. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen, das ist wichtig, dass Sie das erwähnen. Also zunächst, ich mag das so formuliert haben, aber ich habe das nicht in dem Sinn gemeint, das wäre, denke ich, auch nicht berechtigt gegenüber den einschlägigen Texten bei Aristoteles. Ich wollte nicht sagen, dass die Freude sozusagen ein notwendiger Indikator für die Richtigkeit der Entscheidung ist. Also Freude wäre eine von mehreren, ich habe gar nicht alle erwähnt, Modalitäten, die sich einstellen können und sozusagen die Richtigkeit des Urteils indizieren. Diese Modi der Richtigkeit, der Indizierung der Richtigkeit des Urteils, also Freude, oder vor allem, das ist ja doch eigentlich sozusagen den meisten plausibel, dieses Gefühl, ja, wie kann ich je gelebt haben, ohne das schon gedacht zu haben, ja. Die interessieren mich zunächst, weil sie so quer, und ich finde in provokativer Weise, quer stehen zu einer bestimmten Tradition des westlichen Rationalismus. Dadurch faszinieren sie mich aber, und jetzt komme ich sozusagen auf den kritischen, oder ich denke kritischen, mit Recht kritischen Unterton Ihrer Frage. Das kann und soll natürlich nicht dazu führen, dass man jetzt also zugunsten dieser aristotelischen Kriterien jede Dosis von Skepsis unterdrückt und verbietet. Also ich würde mich ja auch, was weiß ich, beim Kauf eines Autos, um was Banales zu sagen, also nicht unbedingt an der Freude an richtigen Unterscheidungen so schnell verlassen. Das hätte der Vertreter wohl gerne. Aber ich denke doch, dass diese aristotelischen Kriterien eine derartiges Potenzial der Verfremdung für uns haben, dass sie zunächst einmal einzuwerfen interessant ist und als Symptom, dass ich zumindest nicht der Einzige bin, der diese Faszination hat und dass das auch nicht nur bei Spezialisten für antike Philosophien, vor allem für Aristoteles der Fall ist, wenn ich auf einen Doktoranden aus Deutschland verweisen, der im Moment, mit dem ich zusammenarbeite, also einer der talentiertesten jungen Leute, mit dem ich hier zusammengearbeitet habe, der eine Dissertation, die demnächst abgeschlossen ist, ich denke, wird bei Suhrkamp erscheinen, Florian Klinger ist sein Name, über das Urteil. Das heißt, das Urteil, und es ist nicht, wie es typisch ist für eine Dissertation, das Urteil bei Kant oder das Urteil hier oder da, sondern es ist seine Theorie des Urteils. Und da geht es vor allem um Urteil und Urteilskraft, also meine kurze Passage, dass es um die Kraft geht und nicht um deduktive oder induktive Linien. Und dass es unter gewissen Bedingungen nötig ist, diese Kraft zu haben und besser ist, sich klarzumachen. Das wäre das Ergebnis der Skepsis, dass es einen absoluten Beweis nicht gibt. Man muss eine Entscheidung treffen, aber es gibt kein absolutes Kriterium für die Korrektheit, sage ich jetzt in Unterscheidung zu Richtigkeit. Das erinnert nicht die Dissertation von Florian Klinger, aber das Motiv erinnert an ein Essay von Blumenberg, der sicher einigen von Ihnen vertraut ist, die anthropologische Annäherung an die Rhetorik, der ursprünglich auf Italienisch erschienen ist, wo Blumenberg sagt, Rhetorik ist immer da wichtig, wo man unter Bedingungen mangelnder Evidenz und zu kurzer Zeit arbeiten muss. Und das sind Situationen, wo, denke ich, auch das Urteil und die Kraft des Urteils gefragt ist und wo man gar nicht immer die Zeit und die Möglichkeit hat, über das, was Indikatoren für Richtigkeit wäre, hinauszugehen, selbst wenn das mit entsprechender Zeit und entsprechenden Ressourcen möglich wäre.
Ja, ich habe eine Frage, in der auch ein bisschen was Kritisches oder Skeptisches mitschwingt.
Dürfen Sie schon, ja.
Aber es ist nicht böse gemeint, sondern es hat sich mir wirklich als Frage aufgedrängt, schon als Sie sich überlegt haben oder uns gesagt haben, was aristotelisch sei. Und dann haben Sie gesagt, die Urteilskraft, es wird nicht induktiv und auch nicht deduktiv abgeleitet, sondern es geht um die Kraft, um das Energetische dahinter. Genau. Das war das erste Mal, dass ich dachte, ach, ist mir das nicht zu... Erinnert mich das nicht an andere Epochen der Philosophie? Ja. Und insgesamt jetzt im Rückblick würde ich fragen, war es nicht ein bisschen zu existenzphilosophisch und ein bisschen zu romantisch? Nur einen Punkt möchte ich herausgreifen, um diese Kritik zu untermauern. Das Enchantment, die Verzauberung. Natürlich, das tut ja jedem gut und jeder sehnt sich danach. Aber ist das wirklich Philosophie, Enchantment, Verzauberung? Ist das nicht vielmehr Poesie? Ich schätze an Aristoteles etwas, was jetzt gar nicht rausgekommen ist in Ihrem Vortrag. Ich schätze das Nüchterne. Ich schätze den Aristoteles als denjenigen Schüler von Platon, der sich von seinem Meister sehr stark unterscheidet. Sie kennen alle das Bild aus Rom, aus der Sixtinischen Kapelle. Platon macht so mit dem Finger nach oben zur Welt der Ideen und Aristoteles hat die Hand so mit dem Finger bergab zu den Dingen selbst, zur Empirie. Das hat mir gefehlt. Mhm. Und vielleicht liegt das an dem Hörsaal Heideggers, in dem Sie gesprochen haben, und an Ihrer Heidegger-Faszination. Heidegger war doch, denke ich, in vielen Punkten ein Rückfall gegenüber der Aufklärung und überhaupt gegen dem Rationalen. Er hat ja selber in Anspruch genommen, etwas ganz anderes zu machen als diese Leute, die er verachtet oder nicht besonders hochgeschätzt hat. Aber Heidegger ist meiner Meinung nach zu großen Teilen eben auch nicht Philosophie. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich lebendig aus diesem Hörsaal rauskomme, sondern es ist geistlich, ich finde das oft sehr gut, was er macht, aber es ist nicht Philosophie in diesem aufklärerisch-rationalen Sinne, sondern es ist oft geistlich aufrufende Gedankendichtung, dadurch auch sehr suggestiv. Und meine Frage ist, lesen Sie Aristoteles nicht zu sehr von Heidegger her? Und die zweite Frage, oder meine Meinung wäre dann, das aristotelische, das 21. Jahrhundert sollte möglichst, wenn Aristotelismus das ist, was Sie jetzt gesagt haben, dann sollte es nicht allzu aristotelisch werden.
Okay, aristotelico ma non troppo. Hm? Okay. Ich höre das Klopfen. Also zunächst, das ist unwesentlich, aber das hat mich jetzt sehr interessiert. Also ich habe am Anfang gesagt, dass ich habe mein Prinzip durchbrochen und sozusagen von der Grundargumentation einen Vortrag nochmal gehalten, also wirklich wegen des Genius Loci, aber nicht den Teil, in dem ich also dann nochmal Heideggersch meine drei Ebenen zusammenfasse. Ja, das ist sozusagen extra für Freiburg und als Tribut an den Genius Loci gewesen. Ich sage das deswegen, weil das zunächst mal für mich, das ist eine sehr wichtige Frage, meine Antwort auf die Frage war, kann ich mein Argument auch ohne Heidegger machen? Also das sozusagen in der ersten Version spielt Heidegger nur eine Rolle auf der Ebene der Symptome, also das ist zum Beispiel der Aufsatz, das Zeitalter des Weltbilds. Aber die heideggersche Epistemologie oder seine Version einer Epistemologie spielen keine Rolle da. Das sage ich aber jetzt nicht zur Entschuldigung, aber zunächst mal, das müsste ich mir überlegen, aber als Hoffnung, als Ausdruck der Hoffnung, dass ich das Argument auch ohne Heidegger machen könnte. Nicht, weil ich mich schäme, das mit Heidegger zu machen, aber weil das immer ganz gut ist, wenn man denkt, man kann selber auch ein bisschen denken. Nicht? Also das zunächst. Ich habe Sie nicht so verstanden im Sinn, dass Sie denken, ich kann total nicht denken, aber... Also das als erste Antwort. Zum Zweiten, das finde ich, da bin ich Ihnen dankbar und es gefällt mir sehr gut, dass Sie vielleicht sozusagen gegen den Ton meiner Suada und gegen meinen eigenen Stil die Nüchternheit des Aristoteles betont haben. Ich möchte diese Nüchternheit sozusagen vielleicht gegen einen gewissen Strich eines Gemeinplatzes der Philosophiegeschichte eigentlich lieber als mit dem Mitteln, also mit dem Begriff des Mittleren bei Aristoteles, dem Meson, gerne verwenden mit diesem Motiv des Unterscheidens an den Phänomenen. Ja? Also geradezu wie ein guter Handwerker oder wie ein guter Künstler, deswegen habe ich diese Bilder von Richter erwähnt, schon immer an den Phänomenen, an den Materialien unterscheiden kann, statt so wie die meisten von uns etwas begrifflich überdrehter zunächst Begriffe zu entscheiden und dann vielleicht noch, wenn die Zeit lang genug ist, zu den Phänomenen zu kommen. Also das wäre für mich sozusagen auch eine Charakteristik, eine Seite von Aristoteles, die ich mit Nüchternheit verbinden möchte. Und in der Hinsicht gefällt mir Ihr Einwand oder Ihre Komplexifizierung dessen, was ich gesagt hatte. Also wenn ich den Vortrag je, aber Gott bewahre, ein drittes Mal halte, dann kommt Nüchternheit vor. Re-Enchantment, da bin ich mit Ihnen einverstanden, deswegen habe ich auf den Band verwiesen vorhin, also Rational Re-Enchantment. Ich denke auch, dass der Titel von den Herausgebern dieses Bandes, Rational Re-Enchantment, sozusagen als potenzielles Oxymoron oder gar Paradox gemeint ist. Also man sagt ja zum Beispiel, also entweder Re-Enchantment, Wiederverzauberung oder Rational, aber wie kann denn beides zusammengehen? Also das war ja ohnehin schon implizit klar, ich habe auch einen Beitrag zu diesem Band geschrieben. Und das ist genau mein Ansatzpunkt. Also das geht so leicht nicht zusammen. Und in der Hinsicht stimme ich mit Ihnen überein, dass Re-Enchantment zunächst mal als philosophisches Motiv nicht evident ist, was aber nicht bedeutet, dass es nicht ein Object of Desire sein könnte und dass man sozusagen der Sehnsucht nach Re-Enchantment, weil man sie nicht in rationale Postulate überführen kann, die sozusagen eliminieren muss. Ja, und letztlich auch in der Hinsicht sind wir einverstanden, aber ich sage dann überraschend zu Ihrem Einwand, ja, warum nicht? Das wäre so ein anderer Vortrag einer ähnlichen Gattung. Ich habe den Eindruck, dass in der gegenwärtigen philosophischen Szene, also immer abgezogen, das, was in der angloamerikanischen Situation dominiert, nämlich der analytischen Philosophie, eine sehr, sehr starke Rückbewegung zu einem Art von Existenzialismus, also Neo-Existenzialismus stattfindet. Und in dem Sinne wäre es mir durchaus recht, wenn das, was ich am Ende gesagt habe, also deswegen diese Insistenz, was können wir tun? Ich habe ja nicht gefragt, was soll der Staat tun oder wo sollen wir politisch hingehen oder welche Partei sollen sie wählen, so war auch das Obama-Beispiel nicht gemeint, das war mehr als Symptom gemeint und Sie müssen ja bei dieser Wahl ohnehin nicht teilnehmen. Also das ist sozusagen eine, es geht mir auch nicht um den Begriff Neo-Existenzialismus, aber das ist eine Konzentration, eine neue Konzentration auf bestimmte Phänomene, auf bestimmte Probleme, auf bestimmte neue Probleme in einer neuen kulturellen Situation des individuellen Lebens geht, dass wir das gerne nicht sagen, weil zumindest meine Generation sich so sehr den Mund vollgenommen hat in unserer Jugend mit all diesen großen und heroischen und hehren politischen Projekten, dass es einem jetzt so etwas bescheiden und klein vorkommt, existenzialphilosophisch zu sein, aber Sie haben das richtig gehört, also auch wenn es Ihnen nicht gefällt, aber durchaus würde meine Post in diese Richtung gehen. Und ich möchte letztlich wiederum in derselben Ambivalenz, also Ihnen beistimmend, aber auch mir selbst beistimmend, am Ende noch erinnern, das bezieht sich auch auf Ihre Frage, dass natürlich auf der einen Seite die von meinem Doktoranden gelernte Bewunderung und Neuschätzung dieses Energeia, dieses Begriffs der Kraft in Urteilskraft, interessant ist, aber dass natürlich Heideggers Biografie mehr als die irgendeines anderen prominenten Philosophen des 20. Jahrhunderts zeigt, wohin es denn gehen kann, die Post, wenn man sich allzu sehr auf Urteilskraft verlässt. Ja. Das übrigens, aber das ist nun wieder ein biografischer Kommentar, scheint mir die einzige Berechtigung, will ich nicht sagen, aber Erklärung für Heideggers Entscheidung, sich für diese Entscheidung nie zu entschuldigen. Zu sagen, das ist zwar ein Gefühl der Richtigkeit des Urteils im Moment des Urteilens geben kann, aber dass dieses Gefühl sozusagen nicht in einem gegen alle Skepsis gewappneten Sinn Garantie für die Konsequenzen dieser Entscheidung ist.
Ja. Ja, Herr Gumbrecht, vielen Dank. Ich habe sehr fasziniert Ihnen zugehört. Und auch was ich sagen möchte, ist jetzt nicht als Kritik gedacht, sondern als sozusagen als Anregung
zum Weiterdenken. Ich habe das wirklich mit der Inkomiastik nicht so
Also beim Zuhören hab ich mich gefragt, ob Sie nicht sozusagen uns eine geschichtsphilosophische Dreiteilung präsentieren. Also wir haben zunächst eine Phase, in der Aristoteles noch rezipiert wird, in der noch bis Descartes ungefähr Aristoteles präsent ist mit der Fähigkeit zum Urteil und dem nicht Konzentration auf begriffliches Denken, sondern auf die Sache selbst, auf die Phänomena. Dann kommt Descartes, den haben Sie selber natürlich jetzt als Buhmann aufgebaut und Sie haben gleichzeitig dazu gesagt, dass es Ihnen nicht um Descartes geht, sondern um das Symptom, also um eine Phase des abstrakten Denkens, das in sich vor allem in Begrifflichkeiten manifestiert. Und diese Phase, die haben Sie dann als dynamisierte Phase beschrieben, da setzt dann die Selbstreflexion um 1800 ein und dann kommen wir zu Heidegger und dann kommen wir schließlich zur Epochenschwelle 2000 und nun der Ausblick auf die dritte Phase, diese aristotelische oder Re-Aristotelisierung, die Ihnen am Horizont erschienen ist. Und nun frage ich mich zwei Dinge. Erstens, also ist nicht das, was Sie da gemacht haben, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch verstanden habe, selber Ausdruck der zweiten Phase, in der wir uns noch befinden? Also sind Sie nicht, ich würde nicht sagen Existenzialist, sondern sind Sie nicht eigentlich ein Nachfolger von Hölderlin oder von Friedrich Schlegel? Also, dass Sie geschichtsphilosophisch selbstreflexiv denken? Und das meine ich durchaus positiv, also ich selbst bin ein großer Anhänger dieser Epoche. Zweitens, was machen Sie mit der Medialität, die Sie völlig ausgeklammert haben, wenn Sie von Körperlichkeit in der Gegenwart sprechen, vom Sport? Sie haben das ja auch angedeutet, implizit, dass diese Faszination des Sports, die wir zurzeit erleben, die wir alle erleben, dass es ja eine völlig unkörperliche ist, weil sie medial vermittelt ist, weil wir passiv sind, weil wir es am Bildschirm haben und die Simulation einer Körperlichkeit verspüren, die aber eben was anderes ist als die echte Körperlichkeit. Also die zweite Frage richtet sich auf das mediale Substrat, mit dem wir es zu tun haben. Und wie würden Sie das in Ihre spekulative Konstruktion einbauen?
Also zur ersten Frage oder zu Ihrem ersten Punkt habe ich wieder so eine Antwort der Art, ja, ich sehe das auch und ich weiß nicht, wie ich das entschuldigen soll, sozusagen. Also ich müsste, ja, man kann das noch verschärfen, was Sie gesagt haben. Wenn meine These was an sich hat, dass wir mittlerweile schon nicht mehr im historistischen Chronotop leben, nicht? Dann wären auch die Voraussetzungen, sozusagen die Konkomitanzvoraussetzungen für eine Überzeugungskraft einer geschichtsphilosophischen Argumentation nicht mehr gegeben. Aber ich gebe Ihnen sofort zu, das ist mir auch klar, und also ohne Ihre sehr schönen Einwände banalisieren zu wollen, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, dass ich also doch sehr geschichtsphilosophisch argumentiere. Das ist richtig und ich will mich da auch nicht rausreden. Sozusagen, was man hier, wenn das ein Buch würde, was nicht ausgeschlossen ist, reflektieren müsste, wäre sozusagen der veränderte Status. Ja? Ich würde sagen, der zweite Teil meines Vortrags, diese drei geschichtsphilosophischen Ebenen, sind schon dadurch, dass es sozusagen drei sind, dass es nicht ein Diskurs ist, der alles integriert, und sondern drei Versionen liefern doch Geschichtsphilosophie mit einem geringeren Verbindlichkeitsanspruch als dem der hegelischen oder der marxistischen Tradition. Ich sage sozusagen, das sind drei Narrative oder drei Erzählungen, die mich in die Situation bringen, bestimmte Fragen neu formulieren zu können. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Rausreden wollen. Sie haben völlig recht mit Ihrer Beschreibung und Beobachtung. Aber was ist sozusagen der Wahrheits- und Richtigkeitsstatus, den ich mit diesen zweifellos typologisch geschichtsphilosophischen Elementen verbinde? Nicht? Das wäre weiter zu denken und da könnte vielleicht eine bessere Antwort auf Ihre Frage liegen. Was die zweite Frage angeht, so möchte ich gern mit einer programmatischen Antwort aufwarten, über die ich noch nicht geschrieben habe, sonst schreibe ich die Sachen meistens, bevor ich sie denke, aber in dem Fall habe ich das noch nicht geschrieben. Und ich verwende hier, ich habe das heute Nachmittag schon mal gesagt, eine Formulierung meines Potsdamer Kollegen Dieter Mersch, den man neulich bei einem Kolloquium, ich formuliere das auf Englisch, weil das leichter geht, und das Kolloquium in Chicago gesagt hat, we find ourselves, und das müssen Sie sich jetzt mit so vielen Bindestrichen denken, in a post-primacy of the mediated situation. Also dass diese Insistenz, die man zur Zeit der Dekonstruktion des Neohistorismus hatte, dass man immer voraussetzen musste, aber wir wissen doch, dass alles vermittelt ist, dass die nicht mehr so ungebrochen gilt, also das hat ja auch mit dem Gesamtpunkt meines Vortrags zu tun. Also dass wir uns zumindest, dass wir wagen zuzugeben, dass es eine Sehnsucht nach unmittelbarer Zugänglichkeit der Phänomene gibt und wirklicher Körperlichkeit. Und um das jetzt nicht nur auf einer abstrakten Ebene zu belassen, will ich sagen, dass ein Phänomen, wir haben heute den ganzen Tag eigentlich immer wieder darüber geredet, was mich sehr interessiert, diese seit der Weltmeisterschaft 2006, Fußball-Weltmeisterschaft meine ich natürlich, existieren und bei dieser Europameisterschaft dominierenden Fanzones sind, ja, die Fanmeilen, bei denen zwar der große Bildschirm und das Spiel eine Rolle spielen, aber ich denke eigentlich immer mehr eine Katalysatorenrolle. Ich habe eigentlich das Gefühl, also ich war jetzt 4 Tage in der Stadt, also in Wien, in der Innenstadt, und die Innenstadt von Wien war in den letzten Tagen beständig von insgesamt 250 Kroaten und Türken nicht besetzt, sondern erfüllt, die da sehr freundlich waren, aber in einer Art waren, wo ich plötzlich dachte, da geht es eigentlich gar nicht um die mediale Ersetzung des Spiels im Ernst-Happel-Stadion, was sie nicht sehen können, sondern es geht um eine Art körperliche Befindlichkeit, für die die Europameisterschaft der Anlass ist. Also ich formuliere das jetzt kritischer, als ich es meine. Es geht so um die Gemütlichkeit, nicht Gemütsamkeit, die Gemütlichkeit eines über 3 Wochen durchgehaltenen mittleren Bierrausches. Und ich meine mit Bierrausch sozusagen kein ekstatischer Rauch. Das wurde mir besonders klar und auch das ist gar nicht kritisch formuliert. Ich weiß nicht, ob je von Ihnen oder viele von Ihnen gesehen haben, also kroatische Fußballanhänger, das ist mir auch erst in den letzten Tagen klar geworden, tragen sehr oft nicht nur dieses Jersey mit diesem Rauten, mit diesem Viereckmuster der Mannschaft, sondern auch Hosen. Und dann sehen die alle so aus, als hätten die eine eigenartige Art von Schlafanzügen an. Und die waren also in Wien und dann dachte ich, oh, jetzt haben sie überraschend verloren gegen die Türkei und sind alle ganz furchtbar deprimiert. Ich war also zufällig, und weil es mich interessiert, in der Wiener Innenstadt, und die waren gar nicht furchtbar deprimiert. Also die hätten lieber gehabt, wenn sie gewonnen hätten, aber haben sich trotzdem, also im Gegensatz zu aggressiven Hooligans von früher, ganz gut verstanden und haben weiter Bier und so weiter und so weiter. Ich will sagen, dass es erstens Phänomene gibt, die in dieser Hinsicht interessant sind und dass ich zweitens, das ist eine ganz andere Reaktion, meine, das ist doch erfahrbar. Also wenn Sie durch diese Innenstadt in Wien oder durch die Fanzone, also hinter der Hofburg gehen oder da sind, waren wir nicht ein bisschen hysterisch in den letzten 20 Jahren und immer gesagt, um Gottes Willen, das kann man alles gar nicht erfassen, das sind alles Illusionen und alles Mögliche ist immer medial aufbereitet, ja, aber what else, ja? Verstehen Sie, also das ist keine Kritik jetzt an Ihnen, ich will keine Kritik zurückgeben, aber es ist der Versuch sozusagen eine noch nicht zum Argument und zur Begrifflichkeit gewordene intellektuelle Stimmung, also ich meine jetzt nicht die Stimmung der Kroatien-Fans, zu beschreiben, das meinte ich mit Post-Primacy of the Mediated. Also dass diese Sünde, also noch ein Beispiel, damit ich nicht immer nur von meinen eigenen unwichtigen Erlebnissen rede, also wenn Sie dieses letzte und jetzt emergierende Buch von Friedrich Kittler über das antike Griechenland, was mir ganz gegen den Trend der meisten Kollegen sehr, sehr imponiert, also ob es gelingt, ist noch eine andere Frage. Wenn Sie das vergleichen mit dem Friedrich Kittler der Discourse Networks, ja, ist also erstaunlich wie viel Unterscheidung am Phänomen, um jetzt aristotelisch zu kommen, sich Kittler in diesem neuen Buch erlaubt, ohne eine bestimmte Gattung von Entschuldigung dafür oder Lizenz dafür beständig einzufordern. Aber ich sehe an Ihrem Gesicht, dass Sie das nicht überzeugt, und wir müssen uns dann nachher vielleicht noch abgleichen.
Wir müssen auch nachher vertrösten, weil ich erfahre, dass oben Panik ausbricht bei unseren Nachfolgern, die hier dringend rein wollen. Herr Reibler hatte sich aber noch, bevor mir das überhaupt signalisiert war, gemeldet. Ich bitte Sie um ein prägnantes, zu dem wir auch fähig sind, kurzes
Du musst Statement. Mir was sagen.
Ich habe nur eine ganz einfache Frage. Als alten Aristoteliker hat mich natürlich Ihre These sehr überzeugt, hat sie sehr gut gefallen. Nur bin ich nicht ganz sicher, ob der Aristoteles, den ich meine, identisch ist mit dem, den Sie gemeint haben. Aristoteles, ich bin einverstanden, Diakrines, also Unterscheidungen, die Phänomene beobachten und scharfe Begriffe bilden und so weiter. Dann haben Sie bedauert, dass der mittelalterliche Aristoteles allmählich ausgeblutet sei und so weiter. Und dieser mittelalterliche Aristoteles, das ist für mich überhaupt eine Perversion von Aristoteles. Denn Aristoteles, etwa die Historia Animalium, das ist Empirie, das ist das, was man beobachten konnte. Und das 16., 17. Jahrhundert hat eigentlich diesen alten Aristoteles wieder belebt durch Beobachtung an den Phänomenen, durch Gewinnung von Unterscheidungen und so weiter. Das heißt, ist nicht Ihre These im Grunde, läuft ein bisschen ins Leere, weil der Aristoteles, den Sie, dessen Ausufern Sie bedauern, im Grunde gar nicht der Aristoteles ist, den Sie loben wollen.
Ja, ich meine, das ist sozusagen, da habe ich jetzt vielleicht doch richtig daran gehalten zu sagen, ich gäbe sozusagen Rezeptionsgeschichte 101, also das Prinzip, das prinzipiellste und undifferenzierteste Wissen, um einen Ausgangspunkt zu haben. Ich denke, was uns fasziniert offenbar, das konvergiert. Das ist der Aristoteles für den Denken, also das ist meine Formulierung, aber ich glaube, die ist adäquat, die Unterscheidung an Phänomenen und nicht primär die Unterscheidung an Begriffen ist. Nicht? Das ist der, der uns interessiert, der, und es ist sehr wichtig, dass Sie das Adjektiv gebraucht haben, immer auch in einer gewissen Weise empirisch, vielleicht nicht neuzeitlich empirisch, aber empirisch von einer Nähe zu den Phänomenen ist. Der interessiert uns, und dann würde ich sagen, und deswegen war die Rezeptionsgeschichte so unterbelichtet bei mir, das ist mir durchaus klar. Wenn es ein Vortrag sozusagen gewesen wäre in deren thematischen Zentrum, in deren Thesenzentrum, die Rezeptionsgeschichte gestanden wäre, dann wäre das bestenfalls 4- gewesen oder 5+. Aber es ging mir ja wirklich sozusagen um eine historisch wesentlich engere These. Ja? Also zeichnen sich in unserer Gegenwart des frühen 21. oder späten 20. Jahrhunderts Symptome ab, deren Konvergenz die Hypothese ermutigt oder ermöglicht, dass es stärker aristotelisch, wiederum in unserem Sinn, hoffe ich, dass ich sagen kann, in unserem Sinn, von Denken als Unterscheidung an den Phänomenen denkbar macht. Nicht? Und das ist sozusagen der Punkt, den ich betonen wollte, der Punkt, den ich ausarbeiten wollte, und Sie haben ja schon in der Antwort vorher zum mittelalterlichen Aristoteles gesehen, dass ich mir das wohl noch mal besser und genauer überlege, bis ich wiederkomme.
Es ist Zeit für einen kurzen Schlussapplaus.